Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik. Ja, und es ist wieder die Zeit des Jahres, auf die ganz viele hinfiebern, denn das Spielejahr neigt sich ein bisschen dem Ende zu und so langsam geht der Blick schon in Richtung Sommer, wo ja das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres von der Spiel des Jahres Jury verliehen wird. Ja, und Mitte Mai ist bereits die Bekanntgabe der Empfehlungsliste und auch der drei nominierten Titel in den Kategorien Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Und für die Kategorien Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres nehmen wir jetzt zwei Folgen auf. Eine erscheint hier im Podcast, nämlich diese. Eine andere in einem anderen Podcast und in welchem Podcast sie erscheint, mit wem ich heute spreche und natürlich, welche Spiele wir als auszeichnungswürdig erachten und was wir der Jury gerne unterjubeln wollen, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, und in der letzten Zeit gab es ja ein trauriges Ereignis. Der Papst ist gestorben, das Konklave tritt zusammen und bald wird über der Sixtinischen Kapelle weißer Rauch aufsteigen. Habemus Papam wird es dann über den Petersplatz schallen. Und bei uns wird es am Ende dieser Folge heißen, Habemus, eine Empfehlungsliste und Vorschläge für die Nominierten der Spiel des Jahres Jury. Und auch, wie in den Vorjahren, orakle ich mit zwei Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Einer davon ist Stefan Hanf, den ihr hier aus diesem Podcast schon hinlänglich kennt. Hallo Stefan, du Orakel.
Ja, hallo und ja, danke, dass ich wieder mit dabei sein darf. War ja jetzt ein starker Einstieg gleich mit der Papstwahl, ja?
Ja, drunter machen wir es nicht.
Nein, und auf keinen Fall.
Auch der zweite glänzt durch Weisheit und Wissen und ist bedauerlicherweise in einem Podcast mit zwei Spiel des Jahres Jurymitgliedern und deswegen ist ihm dort die gewichtige Stimme zumindest verwehrt, mit den beiden zu sprechen. Umso schöner ist es, dass er uns seine gewichtige Stimme hier leiht. Und auch wie in den letzten beiden Jahren ist mit uns an Bord Chris Greff aus dem Brettagoge-Podcast. Hi Chris.
Ja, hallo und vielen Dank. Ich komme gerade von meinem Klinikaufenthalt in der Schweiz, kleiner Konklave-Insider, und freue mich jetzt, dass ich hier zum Orakeln, zum Alljährlichen mal wieder zu Gast sein darf.
Ja, und ich habe es eben schon gesagt, eine Folge wird hier erscheinen, nämlich diese. Wir werden hier im Podcast über das Spiel des Jahres orakeln und wir werden dann im Brettagoge-Podcast gleichzeitig über das Kennerspiel des Jahres orakeln. Also diese beiden Folgen erscheinen, so Gott will, gleichzeitig in beiden Podcasts. Und wir haben uns wie in den letzten beiden Jahren vorbereitet. Jeder von uns hat eine kleine Liste erstellt mit Titeln, die wir für auszeichnungswürdig halten und auch Titel, wo wir beurteilen oder vor allem orakeln wollen, obwohl die Jury die für auszeichnungswürdig erhält. Und dann werden wir das am Ende konsolidieren und mal gucken, was passiert. Vor zwei Jahren hatten wir da alle einen sehr, sehr guten Riecher. Könnt ihr euch noch erinnern, ob wir letztes Jahr einen guten Riecher hatten? Stefan nickt schon und Chris verzieht auch ein bisschen das Gesicht.
Ja, ich habe extra nochmal nachgehört. Also das war wirklich ein Griff ins Klo, auf gut Deutsch gesagt. Da hatten wir Titel genannt wie zum Beispiel The Same Gain oder Mlem oder Passt nicht, macht aber nix. Davon hat man ja auf den Listen überhaupt nichts gehört. Chris hatte wohl einen Treffer mit Auf den Wegen von Darwin, aber ich glaube, das war's dann auch schon im Großen und Ganzen.
Passt nicht, war auf der Empfehlungsliste immerhin.
Ah, okay, stimmt. Ja. Also unsere, für die jeweils drei Nominierten, für die wir uns letztes Jahr entschieden haben, gab es überhaupt keine Übereinstimmung mit der Jury. Da hatte keiner einen einzigen Treffer. Empfohlene Titel haben wir wohl ein paar dann noch genannt, aber ja, also da können wir eigentlich, also schlechter können wir eigentlich dieses Jahr nicht orakeln. Nehmen wir es mal so.
Wir zehren noch von dem Ruhm und Glanz von vor zwei Jahren, wo wir sowohl den Spiel des Jahres als auch den Kennerspiel des Jahres und ich glaube auch einige Nominierten sehr richtig vorausgesagt haben. Bevor wir jetzt mal einsteigen, habt ihr dieses Jahr ein gutes Gefühl? Ist ja so eine Frage, ist ja auch immer, wie schätzt ihr den Spielejahrgang ein? Vor zwei Jahren war so Dorfromantik, dass der Elefant im Raum, wo jeder sagte, ist doch klar, dass das dieses Jahr Spiel des Jahres wird. Glaubt ihr, es war ein starker Spiel des Jahres-Jahrgang? Und habt ihr so einen Elefanten im Raum, wo ihr sagt, das ist doch eigentlich abgemacht, was soll man eigentlich orakeln? Es steht doch längst fest, innerlich. Chris?
Zum ersten Jahr. Für mich war es ein starker Spiel des Jahresjahrgang. Also es fiel mir dieses Jahr auch viel leichter, Titel für unsere rote Orakelliste zu finden. Zu deiner zweiten Frage würde ich sagen, im allgemeinen Konsens scheint es diesen Elefanten zu geben. Für mich persönlich jetzt nicht so unbedingt. Aber da werden wir natürlich gleich drauf zu sprechen kommen. Ich wollte eigentlich gerade noch so als Überleitung und zu unserer Ehrenrettung sagen, dass wir natürlich letztes Jahr auch nur deswegen alle so daneben lagen, weil wir alle Sky-Team beim Kennerspiel eingeordnet haben. Da haben wir gesagt, es wird auf jeden Fall entweder Sky-Team oder Emission, hat sich die Jury scheinbar auch gedacht und dann gedacht, Mensch, dann zeichnen wir doch einfach beide Titel aus und machen Sky-Team dann zum roten Pöppel. Und deswegen, Frederik, als ich habe Stefan eben schon gefragt vor dem Podcast, jetzt frage ich mal dich noch, ein Jahr nach Sky-Team, hast du den Eindruck, das Spiel ist so im Mainstream angekommen?
Ich glaube, an vielen Stellen schon. Ich habe in den letzten Monaten immer mal wieder mit Leuten gesprochen, die gar nicht so tief in der Spielebubble drin sind, aber die mit mir immer mal wieder spielen. Und die sagen, ah, hast du dieses Sky-Team schon gespielt? Das macht ja richtig Spaß. Das haben mein Mann und ich uns jetzt auch gekauft. Oder das haben meine Frau und ich uns jetzt auch gekauft. Wir waren ganz überrascht. Das ist ja doch durchaus anspruchsvoll. Am Anfang geht's leicht, aber dann wird's immer kniffliger, macht uns aber Spaß. Also das ist so eine Rückmeldung, so oder so ähnlich. Habe ich sie ein paar Mal bekommen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt überall angekommen ist, aber wenn ich zum Beispiel in meinem örtlichen Spielegeschäft bin, da ist das nach wie vor sehr prominent platziert und ich habe schon das Gefühl, dass das ein Spiel ist, was ins Bewusstsein eingegangen ist. Hast du da einen anderen Eindruck, wenn du die Frage so stellst?
Ich konnte es nicht beurteilen, weil ich mich jetzt nicht so mit Sky-Team auseinandersetze, aber mich halt gefragt habe, das ist ja schon eine spezielle Spielerfahrung. Also ich habe natürlich gesehen, dass das dann überall in den Buchhandlungen lag und ich gehe auch davon aus, dass sich das häufig verkauft hat, aber ich habe mich halt gefragt, ob die typischen wenig bis fast Nichtspieler, ob die halt damit was anfangen können, ob die das gespielt haben. Das fällt mir schwer, das zu beurteilen. Deswegen einfach so aus Neugier, wie ihr das wahrgenommen habt.
Ja, ich habe anekdotische Evidenz von einigen, aber jetzt auch keinen Marktüberblick oder so. Stefan, wie ist es bei dir?
Ich habe da auch nicht viel größeren Überblick, muss ich sagen. Sky-Team hat es ja per se so ein bisschen schwieriger dadurch, dass es wirklich nur für zwei Spielende konzipiert ist. Und insofern, ich finde die Fragestellung schon hochinteressant, da wirklich mal nachzuforschen, inwieweit sich das da jetzt irgendwie auch durchgesetzt hat. Die Voraussetzungen waren sicherlich etwas schwieriger, denke ich, ja.
Es ist immerhin eine Erweiterung erschienen, auch bei Cosmos. Und das spricht ja dafür, dass es sich ganz gut verkauft hat, wenn es auch eine kleine und günstige Erweiterung ist jetzt kein großes Paket, sondern ein kleiner Umschlag. Aber das spricht ja zumindest dafür, dass das Spiel eine ja, gewisse Fangemeinde oder eine gewisse Akzeptanz erfahren hat.
Ich versuche jetzt gerade zu überlegen, welches das letzte Spiel des Jahres war, zu dem nichts mehr erschienen ist, keine Erweiterung, kein Spin-off. Da muss man wahrscheinlich lang zurückdenken, aber die Zeit wollen wir uns jetzt nicht nehmen. Stattdessen die Frage, die du mir vor 3 Minuten gestellt hast, Frederik, gibt's für euch denn diesen offensichtlichen Preisträger dieses Jahr oder wird's eine spannende Sache?
Ja, also erstmal, ich kann das eigentlich genauso wiedergeben, wie du es eben auch wiedergegeben hast. Für mich ist auch der rote Jahrgang stärker als der graue und beim roten fiel es mir nicht schwer, Titel zu finden. Es war eher schwierig, dann auch wirklich welche wieder so ein bisschen rauszuschmeißen von meiner Liste, damit das nicht einfach zu ausufern wird. Und ja, auch hier haben wir einen Elefanten im Raum, in meinen Augen, über den werden wir mit Sicherheit gleich noch sprechen. Und das ist ja auch so ein bisschen gute Tradition in den letzten Jahren. Ob der jetzt gewinnt, ist halt die andere Frage.
Ja, bei der Papstwahl heißt es ja, wer als Papst reingeht, kommt als Kardinal wieder raus. Und wir gucken mal, ob Spiele, die vielleicht hochgejazzt werden, hier auch tief fallen können. Ich glaube, zumindest bei den 3 Titeln, die ich für mich rausgefunden habe, also ich bin so vorgegangen, ich habe erstmal für mich eine Liste erstellt aus Titeln, die mir so in den Kopf gekommen sind. Und dann führe ich ja sehr akribisch auch Buch über die Spiele, die ich gespielt habe. Dann habe ich natürlich noch die Spielbox und die Blogs und Medien der RezensentInnen aus der Jury konsultiert und dann mal geguckt, was die Verlage so hatten. Also ich glaube, ich habe wirklich einen guten Überblick und habe auch sehr viele Titel gespielt. Und ich habe erstmal eine Liste mit weit über 30 Titeln gehabt, im roten und im Anthraziten-Jahrgang oder Pöppel-Bereich. Das spricht für mich absolut für einen starken Jahrgang, weil da sind Titel dabei, wo ich sage, ich glaube, die werden vielleicht nicht auf die Liste der Jury kommen, aber es sind auf jeden Fall starke Titel und da sind die ganzen großen Experten, Expertinnen-Kracher noch gar nicht drauf. Und dann habe ich die Liste so ein bisschen runtergedampft nochmal. Also das ist schon ein spannender Prozess gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Jury dieses Jahr sehr spannende Diskussionen führen wird. Dann ist über die Frage, welche Schwerpunkte sehen sie? Und, das können wir ja, glaube ich, auch sagen, die Jury, die stimmen ja dann über die relevanten Spiele miteinander ab und finden dann eine Mehrheitsentscheidung, welche Spiele dann immer wieder, sagen wir mal, eine Runde weiterkommen in den Recall und dann auch auf einer Empfehlungsliste landen und dann wird abgestimmt, welche Spiele nominiert werden und diese Bekanntgabe ist jetzt Mitte Mai und dann wird über einen Zeitraum von weiteren 2 Monaten etwa noch einmal werden alle Jurymitglieder eingeladen, diese Spiele auf Herz und Nieren zu testen. Und dann gibt's ja eine geheime Wahl, das wissen ja auch gar nicht alle, dass dann jedes Jurymitglied die 3 nominierten Titel in jeder Kategorie in einer geheimen Wahl ankreuzt und das Endergebnis kennt zum Zeitpunkt der Bekanntgabe auch nur der Geschäftsführer der Jury Spiel des Jahres, der Guido Heinecke, und das war's. Ja? Und auch die Jurymitglieder wissen nicht, wie eine solche Abstimmung ausgeht. Also auch das, was man manchmal hört, naja, ist doch klar, wenn das Spiel nominiert wird, dann wird es auch gewinnen. Das ist ja gar nicht so klar, weil jedes Jurymitglied trifft eben unabhängig und nur seinem Gewissen und seiner oder ihrer Einschätzung verpflichtet eine geheime Wahl. Ich glaube, das können wir an der Stelle auch nochmal deutlich machen. Ja.
Aber jetzt kann man deutlich machen, haben wir, und jetzt lass uns aber mal zu den Spielen gehen. Du hast schon gesagt, wir haben so viele auf dem Zettel.
So viele.
Und ich habe auch Redebedarf, und komm, wenn wir sagen, es gibt diesen großen Elefanten im Raum, ich fange jetzt direkt damit an, weil ich möchte auch gerne mit dem Titel anfangen, denn ich möchte ihn erstmal so ein bisschen kritisch hinterfragen, und dann müsst ihr mir das bitte noch erklären. Denn wir sind nicht die allerersten, die orakeln. Ein paar konnte man selber auch schon sehen, und wirklich in jedem Orakelformat, das ich bisher gesehen habe, wurde Bombusters als ein ganz heißer Kandidat genannt von Pegasus. Und manch ein großer YouTuber hat gesagt, Orakeln brauchen wir gar nicht, das ist schon klar, dass das Spiel des Jahres wird. Herzlichen Glückwunsch, Bombusters. So. Jetzt muss ich euch mal fragen, ich finde Bombusters nicht schlecht. Ich habe das 2-mal gespielt bisher, 2-mal einfach mitgespielt, fand das beide Male solide, hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte aber jetzt nach den beiden Partien nicht das Bedürfnis, mich da weiter reinzugraben, mir das zuzulegen. Und wenn da schon vorne drauf steht 66 Missionen, Frederik, du weißt, ist das für mich eher so ein Upturn. Und ich sag so, nee, brauche ich nicht unbedingt zu haben. So. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass es vielleicht, ich will gar nicht sagen, dass es nicht meinen Nerv getroffen hat, das stimmt nicht, aber ich würde sagen, diese so Zahlendeduktionsspiele, wo jeder Spieler so eine gewisse Art von Zahl hat und entweder muss man die gegnerischen Zahlen erraten oder man muss seine eigenen erraten oder man muss versuchen, dass die anderen die eigenen nicht erraten, so Spiele dieser Art, die in diese Bombers das Kerbe schlagen, gibt's immer mal wieder, gab's wirklich schon viele. Und jetzt erklärt mir doch mal bitte, weil ich sehe diesen Elefantenstatus bei Bombusters nicht. Nochmal, um das klarzumachen, ich will das Spiel nicht schlecht machen, aber warum ist das denn so völlig offensichtlich? Vielleicht könnt ihr mir das beantworten, weil ich glaube, ihr habt euch beide schon deutlich mehr mit dem Spiel beschäftigt als ich. Warum ist das so offensichtlich, dass das Spiel des Jahres wird? Weil ich sehe dieses Offensichtliche, sehe ich nicht in dem Titel.
Also ich bin jetzt erstmal beruhigt, dass wir vom gleichen Elefanten reden, dass wir da nicht aneinander vorbeigesprochen haben. Ich habe kurz gezittert gerade, muss ich ehrlich sagen. Aber nein, natürlich reden wir auch von Bombusters hier an der Stelle. Ich kann dir das eigentlich ziemlich genau sagen. Ich bin der Meinung, dass Bombusters es geschafft hat, das erste Mal dieses doch relativ abstrakte Thema Deduktion oder die Mechanik Deduktion in ein Thema zu gießen, dass du, ja, das anfassbar ist, so würde ich es mal nennen, das Emotionen auslöst. Emotionen sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, bei Bombusters. Nämlich, wenn du so eine Mission schaffst, dann wird abgeklatscht, dann wird gejubelt. Wenn du es nicht schaffst, dann gibt's großes Aufstöhnen und sofort die Aufforderung nochmal, das Ganze, so habe ich es zumindest erlebt in den meisten Runden. Und dieses Thema oder ich sag mal Thema, diese Mechanik Deduktion wird dabei auf eine sehr, sehr einfache Weise vermittelt, ja, weil jeder versteht erstmal, also wenn du dem die Regeln erklärst, dieses Prinzip, was dahinter steckt, weil es gibt ja nur diese 3 Aktionen, von denen du eine wirklich meistens durchführst, dass du eben eine Zahl ansagst und dann eben auf eine andere drauf tippst und dann hoffst, dass es die gleiche ist. Und simpler geht's nicht erstmal, finde ich. Und ich finde diesen Hype dadurch auch wirklich gerechtfertigt. Mich hat Bombusters von Anfang an begeistert. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass das nicht jedem so ging, insbesondere meiner Familie. Denn ich fand, Bombusters hat das Problem, dass es, wenn es schief geht, oft so einen Schuldigen oder eine Schuldige gibt, die dann dran schuld ist, dass die Mission jetzt gescheitert ist. Und auch wenn niemand das irgendwie ausspricht, aber dieses Gefühl, das habe ich natürlich auch schon erlebt. Und das hat sich nicht gut angefühlt an der Stelle. Das war zumindest meine Erfahrung.
Also die Faszination oder der Reiz von Bombusters kommt meines Erachtens auch daher, dass eine Deduktionsmechanik runtergebrochen ist auf ein relativ einfaches und nachvollziehbares Element und dass über dieses Bombenentschärfungsthema eine gewisse Brisanz reinkommt. Dass ich also sage, oh, hier geht's um was. Ich muss mit meinem Team gemeinsam kooperativ deduzieren und kooperativ eine Bombe entschärfen. Und natürlich auch durch diese verheißungsvollen Päckchen, die da drin sind, über die sich immer weiter entwickelnden Fähigkeiten. Ich kriege neue Ausrüstungsgegenstände dazu. Es passiert was. Ich will wissen, was ist in der nächsten Box drin. Deswegen arbeite ich hier dran und will mich mit meinem Team bemühen, das zu lösen und so. Das ist ja ein Rezept, was durchaus auch bei anderen Spielen gut funktioniert hat. Prominentes Beispiel sicherlich Dorfromantik, wo man auch so diese Challenge hatte, sagen, komm, eine Partie schaffen wir noch, dann schalten wir wieder was Neues frei. Und dieses Freischalten ist, glaube ich, ein Element, was Leute sehr gerne mögen. Für mich kommt der Reiz bei Bombusters daher, dass ich als Gruppe besser werde in etwas, dass ich mich aufeinander einstelle, dass ich vielleicht am Anfang durch ein leichtes Tutorial, die ersten 8 Kapitel sind ein Tutorial, das vergleichsweise einfach zu meistern ist. Wenn ich dann aber als Gruppe mich dahin entwickle und miteinander mich in die, ich sag mal, Denkstrukturen oder Denkweisen meiner Gegenüber hineindenken kann und sage, ah, wenn die Person das so macht, dann denkt sie wahrscheinlich das und dann meint sie das und dann könnte das der Fall sein, dann werde ich immer besser da drin, mein Gegenüber zu verstehen und eben nicht nur diese Zahlen zu deduzieren, sondern eben auch nachzuvollziehen, wie kommst du denn zu dieser Behauptung oder zu deinem Tipp, den du mir geben möchtest oder so. Das sind Elemente, die ich bei einem Spiel mag und ich glaube, dass die bei Bombusters einen unheimlichen Reiz ausüben. Wenn du beispielsweise eine Familie hast, die können damit sagen, hey, wir machen jetzt jeden Abend eine Mission und dann sind wir noch 2 Monate beschäftigt oder wir machen einmal die Woche eine Mission und sind wir die nächsten 1,5 Jahre oder 1,25 Jahre beschäftigt oder so. Und das ist, glaube ich, ein Reiz, den das Spiel durchaus ausüben kann, neben dem, dass es auch einfach verdammt viel Spaß macht.
Ja, aber jetzt all diese Pro-Argumente, die ihr genannt habt, die kann man doch, oder die konnte man bei so vielen Spielen in den letzten Jahren nennen, sei es jetzt hier die Crew zum Beispiel oder auch Magic Maze, was weiß ich, dieses so, wir werden als Gruppe immer besser und es wird immer anspruchsvoller und wir sind so erleichtert, wenn wir eine Mission geschafft haben. Das haben wir doch jetzt wirklich schon oft gehabt. Also das allein reicht mir als USP nicht. Und dieses Deduzieren, das finde ich schon reizvoll, aber wie vergleicht denn ihr das zum Beispiel mit einem Spiel des Jahres Preisträger von vor gut 10 Jahren, nämlich mit Hanabi? Das schlägt doch schon in eine sehr ähnliche Kerbe, oder? Also so mit eingeschränkter Kommunikation deduzieren, herausfinden, was die anderen haben. Bei Hanabi meiner Meinung nach auch nicht so zum großen modernen Klassiker avanciert, wie man es damals vielleicht gedacht hätte. Da habe ich das damals eher verstanden und gesehen, jo, das ist ein Spiel des Jahres Preisträger für mich, als jetzt bei Bombas. Das findet ihr nicht, dass die Spiele ähnlich sind, so vom Gefühl her?
Also man kann sicherlich so eine Grundstruktur dieser beiden Spiele miteinander vergleichen. Nämlich so dieses Gefühl von, ich weiß nicht, was passiert, ich gebe dir einen Hinweis, wir wollen hier gemeinsam irgendwie so ein, ich sag mal, Rätsel lösen oder wir wollen diese Aufgabe bestmöglich bewältigen. Der Reiz bei Bombusters kommt aus meiner Sicht daher, dass es halt immer schwerer wird. Bei Hanabi habe ich ein gleiches Schwierigkeitslevel, das dadurch unterschiedlich ist, dass ich bei unterschiedlicher Anzahl Spielender möglicherweise ein bisschen anders herangehe. Und dass ich natürlich ein Kartenglück oder Pech haben kann, dass es mir leichter oder schwerer macht. Bei Bombusters habe ich ein Spiel, das mich auf ein Gleis setzt und mich 66 Missionen lang begleitet und mir dabei immer neue Herausforderungen zwischen die Beine wirft. Und ich habe schon diesen, es fühlt sich so ein bisschen an für mich wie so eine Serie, dass ich sage, okay, nach dem Kapitel will ich aber das nächste, weil ich weiß, noch 2 Missionen und dann haben wir die nächste Box freigeschaltet. Und ich glaube, dass das schon so ein Gamification-Ansatz ist, der viele über einen längeren Zeitraum an diesem Spiel hält. Ja, und da hat es aus meiner Sicht wirklich tolles, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis für 35 € oder was, 66 Missionen, die mich eine Weile fesseln, finde ich stark. Und eben, es ist nicht wie Hanabi immer gleichbleibend, sondern es steigert sich im Schwierigkeitsgrad und in der Komplexität. Und auch ist es abwechslungsreicher durch neue Ausrüstungsgegenstände. Also dadurch habe ich schon das Gefühl, das Spiel verändert sich geringfügig, ohne an der Grundmechanik sich zu verändern.
Ich finde auch, dass die Elemente, die dann noch später reinkommen, ich werde jetzt um Gottes Willen nichts spoilern, aber die sind auch wirklich verdammt originell einfach. Also das ist nicht einfach das More of the Same und dann hier nochmal was, sondern da waren echte Überraschungen dabei, wo wir auch wirklich erstmal gestaunt haben, hey, das sind richtig coole Ideen. Dazu ist der Einstieg wirklich sehr, sehr leicht, also auch wirklich auf Familienspielniveau durch dieses Tutorial. Das haben wir am Anfang, ich glaube, davon haben wir 2, 3 gespielt und dann haben wir uns soweit sicher gefühlt und sind dann direkt zu den Missionen gegangen. Aber wenn dann eine spielunerfahrene Familie ist, die können dann erstmal diese 8 Tutorial-Missionen durchspielen und sind dann bestens gewappnet dann für die richtigen Missionen. Chris, ich muss dich jetzt noch mal trotzdem fragen, du hast jetzt gerade 3 Titel genannt, mit denen du es so ein bisschen vergleichen würdest. Das waren alles Titel, die irgendwie entweder ausgezeichnet wurden oder auf der, ich glaube sogar auf der Nominierungsliste standen mit Magic Maze. Also Ich frage jetzt mal ganz provokant, was erwartest du denn noch? Also was jetzt noch dazu kommt?
Ich habe ja mit Absicht gerade solche Titel genannt. Vielleicht so ein bisschen, gerade weil ich eigentlich nicht möchte, dass jetzt in Zukunft immer diese Happening-Gruppen-Entwicklungsspiele Spiel des Jahresträger werden. Das ist ja einfach nicht so mein Ding. Deswegen wollte ich euch auch noch fragen, wie war das denn jetzt bei euren Bombusters-Partien? Ist es denn auch so ein Spiel, wo ihr sagen würdet, ja, da macht's auch wirklich Sinn, dass man als Gruppe gemeinsam diese 66 Missionen durchspielt? Oder sagt ihr, braucht man eigentlich gar nicht, das kann man auch super losgelöst so als Einzelpartie mit neuen Spielern spielen? Wenn es das ja eigentlich gleichermaßen bedient, dann wäre das ja vielleicht doch eigentlich ein Pro-Argument, könnte ich mir vorstellen. Dass man sagt, hey, man muss es eben nicht, man muss sich da nicht an so eine Kampagne ketten und sagen, das muss jetzt wochenlang, darf jetzt nur Bombusters gespielt werden, sondern man kann auch zwischendurch mal wunderbar lockerflockig eine Partie Bombusters spielen.
Also, das ist ja ein Kritikpunkt, der von unterschiedlichen RezensentInnen auch immer mal wieder aufgeführt wird. Harald Schrapers schreibt ja in seinem Blog Games We Play, 66 Missionen sind in der Schachtel, was aus meiner Sicht völlig übertrieben ist. Ich hätte die Konzentration auf die etwa ein Dutzend besten Szenarien sinnvoller gefunden, was es auch erleichtert hätte, Bombusters statt als eine Art Kampagne in einer festen Gruppe mit immer wieder anderen Menschen zu spielen. Und das ist etwas, was ich auch beobachte, weil wenn ich das mit einer neuen Gruppe oder mit neuen Leuten spiele, da muss ich immer überlegen, wie weit muss ich sozusagen zurückgehen? Also was brauchen die an Einführungsaufgaben oder Szenarien, um das Spielprinzip kennenzulernen, oder wie fortschrittlich, wie anspruchsvoll kann ich das Leuten schon gestalten? Und habe ich auch ein paar Mal echt daneben gelegen und gesagt, komm, das kriegen wir easy hin, und habe dann gemerkt, nee, kriegen wir eben nicht easy hin. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück in so Anfangsmissionen und zeige dann Leuten, was da noch drinstecken kann. Ich habe festgestellt, dass dieses permanente Resetten und wieder zurücksortieren, notieren, mit welcher Gruppe bin ich denn gerade, in welchem Kapitel oder in welchem Szenario, dass mich das schon ein bisschen ermüdet hat und dass ich das ein bisschen anstrengend fand. Und gleichzeitig, wenn das eine Gruppe ist, die jetzt nicht so auf diese Kampagne abzielt, kann ich sagen, komm, wir gucken mal eine leichtere an und wir gucken mal eine schwerere an. Und da kann man das so ein bisschen ausprobieren, ohne dass man jetzt da sklavisch an so einer Kampagne bleibt, weil das Spiel erzählt ja auch keine Geschichte oder so, sondern es sagt ja nur, hey, herzlichen Glückwunsch, und jetzt hast du noch einen Spezialisten für dein Team gewonnen oder hast noch einen Ausrüstungsgegenstand freigeschaltet. Und das kann man dann schon einigermaßen entspannt vorbereiten.
Das hat so ein bisschen das Magic Maze Problem. Also ich kenne Leute, die haben von Magic Maze, ich glaube, die ersten 5 oder 6 Missionen maximal gespielt, weil sie immer in neuen Gruppen waren und sie immer wieder vorne anfangen mussten und dann eigentlich nie zu diesen schwereren Missionen gekommen sind. Das Problem sehe ich hier auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde prinzipiell eigentlich doch eher mit der gleichen Gruppe gerne hier weiterspielen. Ja. Aber wir müssen eigentlich auch gar nicht weiter diskutieren, weil Udo Bartsch hat gesagt, das Ganze hätte Klassikerpotenzial. Und also das ist eine Lobhuldigung, die hat man ja von ihm, glaube ich, selten gehört. Also insofern.
Udo Bartsch gibt 9 von 10 Punkten in der Spielbox, ja. 8 von 10 Punkten in der Spielbox. Jo Franz gibt 9 von 10 Punkten. Harald Schrapers gibt 8 von 10 Punkten. Auf seinem Blog Games We Play 8 von 10 Punkten. Als Spiel in seinem Blog am höchsten gerankt in seiner Einteilung. Wir haben in der Spiel doch, was ja auch ein Fachmagazin ist, auch eine Rezension von Udo Bartsch, der dann auch nochmal zu einem Fazit kommt. Bombusters hat in vielen meiner Gruppen sofort Begeisterung ausgelöst, und er hat auf seinem Blog, in dem er ja auch durchaus eine der kritischeren Stimmen oder sehr, sehr oft sehr kritischen Stimmen im Brettspieluniversum ist, hat er sich auch sehr über Bombusters geäußert. Und da kommen wir zu einem Vergleich, den du eben schon gebracht hast. Er hat geschrieben, Bombusters, also er schrieb, ich war Fan von Hanabi und Skyteam, nun bin ich Fan von Bombusters. Kooperative Spiele, in denen wir Teilwissen besitzen und eingeschränkt kommunizieren, um zu einem gewissen gemeinsamen Erfolg zu kommen, treffen bei mir offenbar einen Nerv. Also Hanabi, Spiel des Jahres 2013, Skyteam, Spiel des Jahres 2024, was willst du mehr? Also natürlich ist der Elefant im Raum Bombusters da, und ich kann das auch nachvollziehen.
Aber jetzt ist Udo Bartsch natürlich ja nur einer von, ich glaube, 13 mittlerweile Jurymitgliedern. Von daher mal schauen, was die anderen noch dazu meinen werden. Bombusters hat jetzt auf jeden Fall auch bei uns geschafft, was es in allen anderen Orakelfolgen geschafft hat. Es hat wahrscheinlich die größte Präsenz jetzt erhalten. Deswegen können wir auch mal schnell zu den anderen weitergehen. Beziehungsweise jetzt frage ich euch aber abschließend dann doch noch, ist es für euch safe nominiert? Ist es für euch auch der Favorit? Und ist es für euch oder auch der ganz offensichtliche Gewinner?
Ja, ich glaube schon. Um in aller Kürze zu bleiben, weil wir dann auch mal weitermachen müssen mit den nächsten Titeln. Aber ja, doch.
Also ich glaube auch an die Nominierung. Ich glaube, es ist ein Favorit. Aber ob es der offensichtliche Gewinner ist, würde ich gerne am Ende der Folge bekannt geben. Denn da habe ich durchaus noch ein oder zwei andere Wörtchen mitzureden. Zumindest was die Tipps angeht. Soll ich direkt mal mit einem raushauen?
Bitte.
Also, es geht ja nicht nur zwingend um die Spiel des Jahres, Nominierung oder Gewinner, sondern auch Spiele, die auf der Empfehlungsliste landen. Und auch das ist ja ein Spiel, was ich jetzt vorstellen möchte, was für mich sehr sicher auf die Empfehlungsliste kommt und was unter gewissen Umständen möglicherweise auch eine Nominierung erfahren könnte. Und das ist Castle Combo. Castle Combo ist für mich ein Spiel, da bin ich sehr, sehr sicher, dass es ja nominiert wird oder zumindest auf der Empfehlungsliste landet, weil es ein sehr schönes, ein einfaches, zugängliches Spiel ist, bei dem wir ein 3x3-Raster legen, bei dem wir unterschiedliche Wertungen auslösen, was unheimlich schön gestaltet ist, was viel Freude macht, einen unheimlich hohen Wiederspielreiz ausübt und was ich mir deswegen sehr gut auf dieser Liste vorstellen kann. Ich habe das jetzt in sehr, sehr, sehr vielen Runden gespielt mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Ich habe es auf der Boardgame Arena viel gespielt. Ich habe es mir auf der Messe in Dortmund habe ich es gespielt. Ich habe mir dort Leute angeschaut, die es gespielt haben, weil ich mir nicht ganz sicher war, ist das eher im Kennerspiel oder eher im Spiel des Jahres, weil es durchaus diese Wertung nicht ganz unkomplex ist, manchmal so Karte für Karte durchzugehen. Bin für mich sehr eindeutig zu der Erkenntnis gekommen, es ist im roten Pöppelbereich Castle Combo. Ich habe das mit vielen Menschen gespielt, die jetzt auch nicht so eine Riesenspielerfahrung haben, die da gut reingekommen sind, die sich das mehrheitlich danach auch gekauft haben, weil das Spiel doch eine große Suchtfaktor oder Sogwirkung entfaltet, dass man das gerne und oft spielen möchte. Und auch das ist für mich ein starker Titel, Castle Combo, den wir ja auch neulich gemeinsam mal gespielt haben, Chris, oder?
Ja, und es geht gleich weiter mit Chris erkennt den Hype nicht. Also Castle Combo, ich finde das super beliebig. Ich sehe da gar nicht das Besondere drin. Ich finde, es sieht nett aus. Aber, also, sorry. Wir haben hier wieder so ein Spiel, wo wir 8 bis 9 Karten im Laufe des Spiels auslegen. Werden wir auch heute noch, glaube ich, nicht noch über weitere Titel sprechen, die so funktionieren. Und die werden dann in Abhängigkeit zu den anderen irgendwie gewertet. Und das haben wir jetzt dieses Jahr einige Male. Das hatten wir in den Vorjahren auch. Sei es jetzt, was weiß ich, Hennen oder zig andere Spiele, die mir gerade jetzt spontan nicht einfallen.
Pixies
ist aber, glaube ich, auch dieser Jahrgang, oder?
Ja, ist auch dieser Jahrgang.
Ja, deswegen könnte vielleicht auch eine Rolle spielen. Und Stefan kommt bestimmt gleich noch mit einem anderen Catch-Up-Game, wo wir auch Karten auslegen, die in Abhängigkeit zueinander gewertet werden. Naja, und dann habe ich mir gedacht, also diese Wertung zueinander, die funktionieren wirklich wie in allen anderen Spielen. Da sehe ich gar nichts Besonderes drin in Castle Combo und dachte ich mir, na gut, dann ist es aber ja vielleicht dieser Auswahlmechanismus, wie man an die Karten rankommt. Das kann ja oft das Innovative sein. Aber da bietet Castle Combo ja überhaupt keine Innovation. Da liegen 3 Karten in einer Reihe und ich nehme mir einen davon, wenn ich dran bin. Und das ist echt alles.
Also, da liegen 2x3 Karten in einer Reihe und ich habe einen Herold, der bestimmt, in welcher Reihe ich nehmen darf. Ich muss Schlüssel ausgeben, die Siegpunkte bringen, um die Reihe zu verändern. Oder ich habe Karten, die dafür sorgen, dass der Herold automatisch seine Reihe ändert.
Okay, du hast mich überzeugt. Castle Combo, best game ever. Nee, aber im Ernst, ich sehe das gar nicht. Ich verstehe auch, ja doch, ich verstehe schon, warum das beliebt ist, aber ich finde es überhaupt nicht besonders genug, um für eine Auszeichnung.
Stefan, du bist, glaube ich, ein großer Fan von dem Spiel, oder?
Ich bin ein Riesenfan davon. Also ich sehe das gar nicht so wie Chris. Ich finde, das ist auch nicht beliebig. Also natürlich spielt Kartenglück eine große Rolle, da vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Aber ich verspüre einen wahnsinnigen Reiz, Castle Combo immer und immer wieder auf den Tisch zu bringen und besser zu werden und eine höhere Punktzahl zu kriegen. Und man wird ja auch besser, auch wenn natürlich das Kartenglück eine große Rolle spielt. Und ich kann auch nur sagen, in jeder meiner Runden kam das wirklich super, super gut an. Es ist ganz schnell erklärt. Es wird ganz schnell begriffen, was der Kern des Ganzen ist. Und das ist für mich auch ein ganz großer Titel in diesem Jahr. Und er steht auch auf meiner Liste drauf. Das einzige Problem, was ich ein bisschen habe, ist, man hat momentan relativ wenig Informationen darüber, wie das die Jurymitglieder so im Einzelnen sehen. Ich habe Harald Schrapers Note gefunden, 5 von 6 auf seinem Blog. Das war alles, weil es eben noch so neu ist und gerade noch so reingerutscht ist.
Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben es ja jetzt miteinander auch rezensiert, Stefan, dieses Spiel. Ich glaube, dass es wirklich diesen Nerv trifft, weil es schnell erklärt ist, weil es diese süße und gefällige, unkomplizierte oder sagen wir mal, Grafik, an der man auch keinen Anstoß nehmen kann oder so. Das ist, glaube ich, das macht alles richtig, das macht nicht viel falsch. Und ja, es ist jetzt vielleicht nicht ein innovationsgetriebenes Spiel, dass man sagt, das macht alles anders als vorher, das ist ja der Wahnsinn, sowas ist noch nie da gewesen. Das ist mit Sicherheit nicht, aber es ist trotzdem ein Spiel, das in diesem Korridor Roter Pöppel, glaube ich, gut zugänglich ist und Leuten eben auch Spielspaß verspricht und Leute jetzt nicht so abgewichst sind wie wir und schon 100.000 Titel gesehen haben, wenn die sich das im Geschäft kaufen, weil dann Roter Pöppel drauf ist und die Jury sagt, das ist ein Spiel des Jahres, dann macht man damit überhaupt nichts falsch, dann sorgt man dafür, dass Menschen eine gute Zeit haben, das ist auch ein Spiel, was die dann gut erklären können an Freunde im Freundeskreis, Nachbarn, Nachbarinnen und ich finde, dafür ist das ein richtig cooler Titel tatsächlich. So, also kann mir gut vorstellen, dass der irgendwie auf einer der Listen landet. Ob er dann gewinnt, weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er auf einer Liste landet.
Ich glaube, ich hänge mich zu sehr an diesem Innovationsding auf. Ich glaube, das spielt auch nicht mehr so eine wichtige Rolle. Zumal von Jahr zu Jahr, es gibt immer mehr Spiele, es wird auch immer schwerer, da irgendwie wirklich nochmal was ganz neu zu machen. Ich glaube, dieses eine besondere Ding, das wünsche ich mir immer in den Preisträgern, wo ich sage, das finde ich besonders, das gab es noch nicht, das finde ich innovativ. Für mich gab es da in diesem Jahr übrigens auch ein vergleichbares Spiel, wo wir dann auch wieder 8 Karten im Laufe des Spiels quasi ausspielen und die besonders zueinander gewährt werden. Und ich finde, das hat seine Besonderheit. Und das wird im Gegenzug eigentlich bei überhaupt keinem der Rezensenten irgendwo genannt in der Liste der herausragenden Spielen. Soll ich das mal kurz noch in den Ring werfen?
Also ganz gleich, Sekunde sofort, ja. Ich wollte nur sagen, ich glaube, Innovation ist ein schöner Bonus, wenn ein Spiel des Jahres auch innovativ ist. Ich glaube, in erster Linie ist es ein Spiel, das so zugänglich ist, dass es Leute an den Spieletisch bringt, dort hält und sie dort mit einer Begeisterung für das Hobby ansteckt oder Menschen, die sagen, wir spielen jetzt, also es heißt ja ein Spiel für alle oder ne, so, das ist ja dieser Claim oder dieses Versprechen, was der Preis aus meiner Sicht abgibt und das soll ein Spiel sein, das so zugänglich ist, dass Leute das gerne und oft spielen und auch vielleicht an andere weitertragen können, was man vielleicht mal mitnehmen kann und dann mit Leuten an den Tisch setzt, ohne stundenlang irgendwelche Regeln zu erklären. Und das ist gerade bei Castle Combo super. Da sage ich, guck mal, hier liegen 6 Karten aus. Du darfst dir immer die nehmen, wo der Herold ist. Bei dem Symbol wandert der eine Reihe hoch oder runter. Dann gibt's die Schlüssel. Da gibt's hier ein paar Wertungssymbole. Die stehen auch hier auf der Spielübersicht. Du hast deine Münzen, du hast deinen Schlüssel, ab dafür. So, ist relativ schnell erklärt und das macht's für mich zu einem sehr guten Titel. Also Innovation ist, glaube ich, da nicht der Treiber. Aber jetzt bin ich gespannt, was du da für einen Titel noch im Kopf hast.
Ich stimme dir da ja auch bei allem zu. Habe ich, glaube ich, eben auch schon gesagt. Aber ich will hier meine Mutmaßung auch immer mit meinen Wünschen irgendwie verbinden. Und ich wünsche mir immer das besondere Element bei den nominierten Spielen. Und das hat für mich Castle Combo nicht. Ein Spiel, das es hingegen, finde ich, hat, da sammeln wir genauso wie bei Castle Combo sind es 9 Karten, bei dem anderen Catch-Up Games sind 8 Karten und bei dem Spiel, was ich jetzt noch denke, da sammeln wir auch 8 Karten, die möglichst gut zueinander abgestimmt werden sollen und die am Ende dann auch abhängig zu den anderen Karten gewertet werden. Das Besondere an dem Spiel ist aber, dass wir damit vorher noch ein kleines Stichspiel spielen. Es geht nämlich um 3 Chapters. Wo ich weiß, dass wir alle drei das gerne mögen. Und da habe ich den Eindruck, darüber redet überhaupt niemand mehr. Also weder in den Orakelratefolgen noch bei den Jurymitgliedern, wo ich jetzt mal so geschaut habe, da hebt das niemand mehr lobenswert hervor. Aber das wäre für mich zum Beispiel so ein Kandidat, wo ich sagen würde, das könnte ich mir dann eher vorstellen, weil ich persönlich es auch wirklich sehr gerne mag. Ich finde es nicht so ganz zugänglich wie Castle Combo. Ich habe mir sogar beim Überlegen jetzt kurz gedacht, ob es eher was für den Anthrazitenpöppel wäre. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, gerade für wenig Spieler ist dieses Verinnerlichen, dass wir diese zwei verschiedenen Phasen, dass wir dieses Stichspiel haben, wo wir uns überbieten mit den Zahlenwerten und aber auch auf diese Abhängigkeit achten müssen, gar nicht so leicht zu verinnerlichen, wie man da geschickt die Karten draften soll. Aber ich finde, 3 Chapters fände ich einen coolen Nominierer. Im Gegensatz zu Castle Combo würde mir das viel besser gefallen als Nominierter.
Ja, wir haben ja 3 Chapters auf der BerlinCon kennengelernt. Da kam es ja zum ersten Mal quasi raus und dass man es auch mal anspielen konnte. Und ich kann mich erinnern, dass das wirklich dann auch an jeden Tisch quasi, also irgendwie zu sehen war. Ja, das hat unheimlich hohe Wellen geschlagen. Und du hast recht, es geht mir ähnlich so im... Seit Jahresanfang sieht man das eigentlich, wenn man sich mal so ein bisschen bei Instagram oder so umguckt, fast nirgendwo noch irgendwie, ja, dass es mal gespielt wird. Ich persönlich mag 3 Chapters auch unheimlich gerne und ich habe auch ziemlich gestrampelt, ob das jetzt nicht ein graues Spiel eigentlich am Ende ist. Denn wir haben ja einmal diese Drafting-Phase, dann diese, du nanntest es Stichspielphase, wo wir noch nicht mal die Stiche behalten, sondern auch dann die Karten wieder an diejenigen zurückgeben, die sie ausgespielt haben. Und dann noch diese Wertungsphase, die wird ja mal gern so ein bisschen mit Fantastische Reiche verglichen. Ja, im weitesten Sinne stimmt es auch. Wobei das nicht mal eine richtige Spielphase ist, sondern einfach wirklich nur so ein Auswerten. Ich würde es rein vom Bauch auch zum Roten Pöppel tun und ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Reiz und das Besondere und diese Innovation, wie du es eben genannt hast, ist so ein bisschen versandet und ja, am Ende sind es dann doch nur drei Mechanismen, die man schon kennt, die man miteinander kombiniert, was auch immer noch eine riesen Autorenleistung ist, gar keine Frage. Bei den Spielbox-Noten kommt es auch okay weg, so würde ich es mal sagen. Ja, also Udo Bartsch hat eine 6 gegeben, Steff eine 7, Harald eine 7. Das könnte ein bisschen zu wenig sein, oder Frederik?
Ich mag ja Three Chapters wirklich gerne. Ich mag die Gestaltung. Also Jan Bintakis ist ja der Illustrator. Ich finde, der hat einen fantastischen Job gemacht. Das ist ein Spiel, was ich immer wieder gerne heraushole oder hervorhole und spiele. Es war natürlich auch auf meiner erweiterten Liste, auf der über 30 Titel standen. Ich habe es aber aus zwei Gründen dann darunter genommen. Ich halte es für etwas unzugänglicher als Castle Combo, weil die Symbole auf den Karten, das ist doch sehr glücksabhängig. Ich weiß gar nicht, wenn ich eine Karte ausspiele, ob die Symbole, die ich da sammle, überhaupt nennenswert im Spiel sind. Vielleicht sind die auch einfach aussortiert oder gar nicht verteilt worden. Ich kann viel weniger beeinflussen, was da passiert. Und es kann sein, dass Leute, die das Spiel schon häufiger gespielt haben, mich hart abzocken. So, und das ist bei Castle Combo oder ähnlichen Titeln leichter zu überblicken. Und deswegen ist es für mich im roten Pöppelbereich, also für mich gehört Three Chapters auch eher in den roten als in den Anthrazit-Pöppelbereich. Aber was der Preis möchte, ist ja etwas Zugängliches zu gestalten. Und Three Chapters, habe ich festgestellt, funktioniert vor allem dann, wenn man mal eine Proberunde spielt, wenn man Leute mal ein bisschen mitnimmt, wenn man mal ein, zwei Stiche oder Hände gemeinsam spielt und so. Es bricht mit ein paar Konventionen, ist dadurch innovativ und originell, aber diese Symbole und diese Karten, die sich aufeinander beziehen, die habe ich nicht so planbar oder nicht so übersichtlich, wie ich das bei Castle Combo habe. Bei Castle Combo kann ich sagen, drei unterschiedliche Wappenfarben bringen mir 7 Punkte oder 9 Punkte, keine Ahnung was. Und bei Three Chapters kann ich sagen, na, wenn ich das jetzt spiele, dann muss ich ja schon darauf hoffen, dass der andere das auch spielt oder dass die andere dann diese Karte spielt oder ich mir diesen Stich hole. Und das ist dann einfach nochmal eine Spur unübersichtlicher, eine Spur komplexer und, glaube ich, für den roten Pöppel nicht ganz das, wo dieser Preis hin will. Aber ich glaube auch nicht, dass es anspruchsvoll genug ist oder attraktiv genug für den anthrazitfarbenen Pöppel. Und ich habe es deswegen von meiner Liste genommen, wenngleich ich selber Three Chapters sehr, sehr gerne spiele. Ja, ich habe ein anderes Spiel noch, was sehr zugänglich ist.
Der Stefan darf nie eins nennen.
Genau,
Stefan.
Ich wollte es gerade sagen. Hallo,
Entschuldigung.
Ich bin auch da.
Ja, Stefan, dann sei doch bitte jetzt mal ruhig. So, jetzt komm ich.
Jetzt pass mal auf. Ich versuche jetzt mal.
Ich habe nur aufgeschrieben, wir haben hier drei Titel schon stehen. Dann dachte ich, ich wäre wieder dran. Aber wir haben mit drei Titel, weil der Chris schon zwei genannt
hat. Ja, sorry, ich vorgedrängelt hat.
Entschuldige, Stefan. Ich bin durcheinander gekommen. Stefan, ich frage mich ja die ganze Zeit schon, was hat denn der Stefan eigentlich noch auf seiner Liste?
Der Stefan hat vielleicht einen Titel, den der Chris auch mal mag zur Abwechslung, der aber auch Chancen eventuell hat auf, ja, mal gucken. Und zwar war ich auf dem Pegasus Press Event und da habe ich es erst mal kennengelernt und es kam ziemlich altbacken irgendwie daher erstmal optisch und ja, hat mich auch gar nicht so angesprochen, bis ich dann mal die erste Partie Tower Up gespielt habe, was bei, ja, logischerweise bei Pegasus erschienen ist, sonst wäre ich da nicht auf dem Pressetag gewesen und hätte das spielen können. Ja, wir versuchen eine Skyline zu errichten, möglichst punkteträchtig in verschiedenen Stadtbezirken. Und das Ganze machen wir über einen sehr, sehr eingängigen Mechanismus, indem wir uns Karten aussuchen, wo wir Bauteile bekommen oder diese Teile verbauen. Und das Besondere ist, dass eben nie gleichfarbige Gebäude nebeneinander stehen können auf diesem weit verzweigten Spielplan. Das ist eigentlich im Grunde schon der Kern des ganzen Spiels. Und Tower Up hat mir zumindest in den Runden zu dritt und zu viert unheimlich viel Spaß gemacht und ist so ein Hauen und Stechen gegenseitig. Und wir haben von vornherein eigentlich gleich das Gefühl gehabt, das könnte ein Titel sein, der so ein bisschen, ja, traditionell wieder, also aufs Traditionelle zurückführt, weil irgendwie fühlt es sich an, als hätte, wäre es schon mal so vor 20 Jahren in der Art irgendwie rausgekommen, mit so einem Hauch Moderne dabei. Ihr wisst sicher, was ich meine. Ist Tower Up für euch ein Titel, der irgendwie ja Chancen hat und der da irgendwie genannt werden könnte? Auch da habe ich nämlich das Gefühl, dass man relativ wenig drüber gehört hat.
Kann ich kurz dazwischen schieben, kann ich gar nicht beurteilen, denn ich habe das nur einmal gespielt, damals in Essen auf der Messe und fand's ganz cool, aber danach habe ich es nicht mehr gespielt. Ich würde es eigentlich mittlerweile ganz gerne mal wieder spielen, um da so ein bisschen meine Meinung aufzufrischen, aber also ich fand das damals auch nur nett, sage ich jetzt, was soll nicht gemein klingen, aber es hat mich nicht super geflasht. Aber das ist jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr her, von daher wenig Erinnerungen dran und beurteilen, wie gut das zum Spiel des Jahres passt, kann ich das gar nicht mehr.
Ja, ich bin nicht sicher, inwieweit die Spiel des Jahres Jury zwei Titel auf eine Liste packt, die beide damit zu tun haben, dass wir Hochhäuser oder Häuser auf einem Spielplan kumulieren und nach bestimmten Wertungskriterien in Gebieten dann ineinander oder zueinander in Bezug setzen. Und wenn sie zwei Titel auf ihre Liste nähme, könnte ich mir gut vorstellen, dass Tower Up da eine Rolle spielt. Ich finde Tower Up super, ich spiele es voll gerne. In der Spielbox hat Udo Bartsch auch eine 6 gegeben, Harald Schrapers eine 8. Auch das ist ja immer so ein kleiner Indikator dafür, ob das da eine Rolle spielt oder nicht. Harald hat es in seinem eigenen Blog auch mit 8 von 10 Punkten bewertet. Ich finde, das ist ein super Spiel. Ich finde auch, dass das sehr viel richtig macht. Ich habe das auch in so Familienkontexten mit Freunden, die eben eher Gelegenheitsspielende sind, ein paar Mal gespielt. Da kam das unheimlich gut an auch. Ich habe aber ein anderes Städtespiel dann gespielt, was noch besser ankam. Und deswegen glaube ich, dass es Tower Up in der direkten Konkurrenz zu einem weiteren Titel etwas schwerer haben könnte.
Ja. Über den können wir gleich gerne sprechen, den habe ich natürlich auch auf meiner Liste drauf. Vielleicht kurz der Vollständigkeit halber, Tobias Franke hat gesagt, Tower Up hätte eine angenehme Zeitlosigkeit, die gute Spiele auszeichnet. Das finde ich schon wirklich bemerkenswert und ja, Julia Zerlik findet es absolut genial, aber spricht auch das an, was ich eben angesprochen habe. Optisch findet sie es altbacken und das ging mir eigentlich auch genauso. Das sollte natürlich jetzt eher eine zweitrangige Rolle spielen, aber ja, es ist jetzt nicht unbedingt das mit dem höchsten Aufforderungscharakter. Aber dann sag doch mal, was für ein Städtebauspiel du noch im Angebot hast.
Zivolution. Nein, ich habe Cities noch im Angebot, natürlich vom Kosmos Verlag. Cities ist ein Spiel von Phil Walker Harding, der ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder ein bisschen kritisiert wurde, weil er ja auch ein paar nicht so tolle Spiele veröffentlicht hat oder die vielleicht nicht so spitze waren. Chris, du warst ja immer durchaus jemand, der Phil Walker Harding Spiele ganz gerne mochte. Ich frag dich mal direkt, wie bist du denn mit Cities so unterwegs gewesen?
Ja, da haben wir doch jetzt endlich mal ein Spielfan, Chris. Also so Cities finde ich ganz toll. Vielleicht gar eine große Überraschung. Das macht mir richtig viel Spaß, das Spiel. Und ja, steht auch auf meiner Liste, könnte ich mir gut vorstellen, das typische ja familienfreundliche Lego- und Bauspiel, wo wir jedes Jahr eins draufpacken. Letztes Jahr war Harmonies ja auch ein großer Favorit, bei uns zumindest. Dieses Jahr Cities ist nicht der einzige Titel. Für mich gibt es da noch einen zweiten, der vielleicht auch noch in Frage käme, aber im Zweifelsfall würde ich auch Cities dem Vorzug geben. Also ich finde die Optik vielleicht noch, ich finde, das ist noch das, was ihm am ehesten einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist, dass es ein bisschen dröge daherkommt, so gar nicht mal von der Schachtel her, sondern eher von dem, was man da liegt. Ich weiß nicht, ob es so unbedingt super sexy aussieht, aber ich finde den Spielablauf, dieses eigentlich schon Worker-Placement-artige und dieses runtergedampfte, weil es ist ja wirklich relativ flott gespielt, aber dann immer zu überlegen, nicht nur welches Teil ist das Beste für mich, sondern auch, wo will ich jetzt mich am ersten bedienen, sehr gutes Deutsch, wo will ich zuerst zuschlagen, in welcher Reihe, wo ist es mir wichtig, dass ich da früh dran bin, wo kann ich auch eher abwarten und es auch verschmerzen, wenn die Gegner mir das Beste wegschnappen. Das finde ich richtig reizvoll an dem Spiel. Macht mir sehr viel Spaß und könnte ich mir auch vorstellen, dass es nominiert wird.
Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist für mich ein Titel, der wo ich es für sehr wahrscheinlich sogar halte, dass der nominiert wird. Der hat nämlich macht etwas sehr Schönes. Er hat nämlich vier unterschiedliche Tableaus, die beidseitig bedruckt sind, also insgesamt 8 verschiedene Städte in der Basisausstattung. Es gibt mittlerweile schon 2 Promo-Tableaus, Einmal mit Berlin und Hamburg, wenn man es aktuell im Handel kauft. Und letztes Jahr auf der Messe gab es noch Essen und Indianapolis. Die hätte ich so wahnsinnig gerne. Also wenn jemand Essen und Indianapolis als Promotableau hat und loswerden will, dann findet er oder sie in mir einen glücklichen Abnehmer. Und das ist was, was Cities so schön flexibel macht, dass ich eben auch jedes Mal ein bisschen eine andere Stadt nehmen kann mit einem anderen, mit anderen Wertungsgegebenheiten. Ich habe das Spiel gestern und ich habe gefragt, ob ich das sozusagen erzählen darf, mit dem Sebastian Wenzel gespielt. Und der Sebastian sagte, das könnte aber doch auch ein Kennerspiel werden. Da sage ich, wieso ist denn das doch kein Kennerspiel? Und dann sagt er, doch, weil es sind so viele unterschiedliche Wertungsebenen und zu gucken, welche Kärtchen nehme ich mir, welche Häuser setze ich hier drauf, was will ich in der Stadt erreichen, was will ich auf meinen individuellen Kärtchen erreichen, wo kann ich vielleicht auch mal Häuser nehmen, die ich jemandem wegnehme, der oder die dann diese Häuser gut gebrauchen könnte, dann ist aus seiner Sicht das Spielfeld nicht optimal ausgestaltet und so. Also er sagte, das könnte aus seiner Sicht durchaus auch im Kennerbereich landen. Sehe ich überhaupt nicht so, aber ich wollte das mal bei euch zur Diskussion stellen, ob das ein Titel ist, wo ihr sagt, der ist ganz klar im roten Pöppel, weil für mich ist der astrein genau im Sweet Spot des roten Pöppels. Aber ich habe ja auch schon immer mal wieder mit meiner Einschätzung, insbesondere bei Sky Team oder so, daneben gelegen. Deswegen wollte ich diese Frage gerne mal an euch weitergeben.
Ist für mich auch ganz klar im roten Bereich. Du hast ja eigentlich immer diese Entscheidung, wo setze ich jetzt meinen Arbeiter hin, welches Teil nehme ich, ja. Das Einzige, was du beachten musst, ist, du darfst halt in jede Reihe nur einmal wirklich gehen. Ansonsten ist der Auswahlmechanismus wirklich ganz einfach in einem halben Satz erklärt. Ja, und die Wertungen selber, die sind sich doch alle ziemlich ähnlich, oder? Also zumindest die meisten funktionieren ja so, dass geguckt wird nach bestimmten Häusergrößen und teilweise Häuserfarben und die geben dann Punkte. Dann gibt's noch die Parks und die Seen, dass die halt entweder viele kleine oder einen großen am besten oder am meisten belohnt werden. Sonst steckt da ja gar nicht viel drin. Und dann hast du noch diese Denkmäler, die du hinsetzen kannst. Das ist alles eigentlich ziemlich intuitiv. Und auch bei den Plättchen, also diese kleinen Einerplättchen, du setzt die Grünen auf die Grünen und die Grauen auf die Grauen und die Blauen auf die Blauen. Also für mich ist das ganz klar ein roter Pöppel. Chris?
Ja, für mich eigentlich auch. Also dieses Argument mit der Wertung, das kann ich schon nachvollziehen. Das kann ein bisschen überfordernd sein, am Ende auch all diese Karten im Überblick zu halten und die alle zeitgleich möglichst gut zu erfüllen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auf den einen oder anderen überfordernd wirken mag. Ja, aber ich finde, der ganze Rest, der ist schon ganz klar rot. Also das zu erklären und zu vermitteln, was man hier macht, das ist wirklich super intuitiv. Du setzt in jede Reihe so eine Figur rein und auch, was man halt hier machen will während des Spiels, das, finde ich, versteht man wirklich sehr leicht. Deswegen, ich kann den Gedanken schon nachvollziehen, für mich aber auch ein roter Titel.
Ja, dann wäre das jetzt mein Vorschlag auch für die Nominierungsliste. Cities von Phil Walker Harding im Kosmos Verlag.
Chris, ich glaube, du bist jetzt dran und darfst wieder.
Dann mache ich mal mit einem Titel weiter. Das ist so schön, dass wir den jetzt hier zu dritt besprechen, denn den habe ich durch euch beide kennengelernt. Im Frederik habe ich es auf jeden Fall, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Bei dir, Stefan, weiß ich gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber das ist ein Titel und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es noch ein Geheimtipp ist, so ein bisschen für die Liste. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chancen, hier nominiert zu werden, ziemlich gut sind. Es ist ein Titel, den habe ich durch euren Podcast live von der Messe in letztem Jahr kennengelernt, wo ihr nämlich noch Agent Avenue empfohlen habt, als ihr da in der Galeria saßt und gepodcastet habt. Den Titel, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm habe. Ich glaube, mittlerweile hat er sich jetzt so im letzten halben Jahr ziemlich gut rumgesprochen und die meisten werden was davon mitbekommen haben, von dem neuen Nerdlab-Spiel, die ja auch für Mindbug damals schon zumindest auf der Empfehlungsliste, glaube ich, gelandet sind. Und ja, mit Agent Avenue, diesem ganz simplen Zwei-Personen-Bluff und Taktik- und Misstrauensspiel. Was hast du hingelegt? Was soll ich nehmen? Nehme ich dein offenes Angebot oder die verdeckte Karte? Was denkst du, was ich denke, was du denkst? Das finde ich ein richtig cooles, eingängiges Prinzip und wäre für mich als Zwei-Personen-Spiel, als so Bluff-Spiel super geeignet für die Nominierungsliste in diesem Jahr. Und kam auch ganz gut an. Jetzt habt ihr immer die Meinung rausgehauen. Ich habe mir mal angeguckt, Udo Bartsch hat hier eine 5 von 6 gegeben. Julia Zerlek hat es bei sich auf dem Kanal auch gut bewertet, auf jeden Fall. Das habe ich mir mal noch notiert. Ich glaube, Agent Avenue, das könnte was sein, oder? Was meint ihr? Stefan?
Auch die Spielbox-Noten sind wirklich super. Also Marin hat eine 8 gegeben, die Jo eine 8, der Steffen eine 8. Und ja, Agent Avenue nach wie vor eins meiner liebsten Zwei-Personen-Spiele in diesem Jahr. Das ist, hat so eine Klarheit und so eine Einfachheit, die es auszeichnet. Es ist vom Einstieg her natürlich wirklich ganz, ganz simpel. Also du hast ja wirklich auch ganz, ganz einfache Regeln und der Kern ist, ist dieses Bluff-Element, was da drin steckt. Ich habe so ein bisschen festgestellt, dass wenn man immer mit den gleichen Personen spielt, da so ein bisschen der Reiz verfliegt, weil sie doch so Muster einspielen, so ein bisschen, ja. Aber dafür gibt's ja dieses Element und dieses Modul, dass man eben diesen Schwarzmarkt auch mit einführen kann. Und dann muss ich sagen, macht mir das wieder genauso viel Spaß wie vorher. Also wir spielen es, wenn wir in den gleichen Runden spielen, also Zweierrunden, eigentlich nur noch mit dem Schwarzmarkt. Und den finde ich auch super gelungen. Und ja, wir hätten halt wieder ein Zwei-Personen-Spiel jetzt mal dann auf der Liste. Da wurde ja immer vorher geunkt vor Sky-Team, das wird nie im Leben ausgezeichnet, das hat keine Chance. Das ist widerlegt worden und ja, Agent Avenue steht auch auf meiner Liste, so viel kann ich sagen.
Es steht auch auf meiner Liste. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob es vielleicht auch was für den Anthrazitenpöppel sein könnte, aber ich habe mich dann, also weil einfach sozusagen im Spiel man sehr tief einsteigen kann, taktisch im wo stehst du, was denkst du, was ich denke, aber der Zugang ist natürlich total leicht. Also das hast du in 30 Sekunden, einer Minute jemandem erklärt. Ich habe da allein auf der Messe ja irgendwie 5 Leute an den Stand geschleppt und denen das irgendwie erklärt. Und auch in der Vergangenheit, in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr oft gespielt. Habe mich dann auch dafür entschieden, es auf meine rote Pöppel-Liste zu setzen. Und da steht's auch. Ich halte das für einen sehr starken Titel, den man gut auf so eine Empfehlungsliste packen kann und damit, glaube ich, Leuten auch zu zweit viel Freude macht. Es ist ein konfrontatives Spiel, das muss man wissen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht nominiert wird, weil es schon sehr Visier runter und ab dafür, aber auf der Empfehlungsliste kann ich mir es wirklich sehr gut vorstellen.
Ich könnte mir aus dem Grund auch nur vorstellen, dass es vielleicht nur, ich sag mal nur, ist ja auch Quatsch, empfohlen wird, weil ich sehe es irgendwie so gar nicht als Preisträger. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das Spiel des Jahres ist. Dafür halte ich es irgendwie zu nischig und zu speziell, aber ich kann mir vorstellen, dass die Jury das empfehlen möchte und den Leuten irgendwie so ein bisschen näher bringen will. Vielleicht landet es dann auch nur auf der Empfehlungsliste, aber vielleicht wird es ja auch nominiert. Möglich ist das allemal.
Ja, dann möchte ich mal zu einer, ich bin gar nicht dran. Oder? Doch, ich bin dran.
Warte mal. Nee, ich bin dran. Also irgendwas ist heute los. Also ich werde heute ständig übersprungen. Das ist, also ich gehe gleich. Nein,
ja.
Also.
Ja, dann geht's auch schneller. Entschuldigung, nein, also es stimmt. Es tut mir wirklich leid. Die Reihenfolge ist dann Chris, Stefan, Frederik. Ist das so? Weil vorhin hatten wir ja das andersrum, aber ich bin ja für alles bereit.
So machen wir's. Und ich habe gar nicht mehr so viel jetzt auf meiner engsten Auswahlliste, würde ich mal sagen. Was so ein bisschen auffällt, alles, was wir bisher genannt haben, ist doch so ein bisschen fernab von einer Spielart, die in den letzten Jahren doch sehr, sehr populär war und eigentlich immer irgendwie auf den mindestens Empfehlungs-, oft auch Nominierungslisten gelandet ist, nämlich Wortassoziationsspiele. Manchmal kann es auch vielleicht auch Partyspiele teilweise nennen, aber da hatten wir ja bisher noch gar nichts. Und da möchte ich jetzt mal gerne eins vorstellen, was mich und auch alle meine Runden in diesem Jahr sehr begeistert hat. Und zwar ist das Perfect Words, ein Spiel von Piatnik, in dem wir ein Kreuzworträtsel, sagt man oft, das ist eher so ein Raster, was so ein bisschen an so ein Kreuzworträtsel erinnert, an Begriffen legen und diesen Begriffen dann Zahlen zuordnen. Das ist die erste Phase des Spiels. Wir legen Reihe um diese Begriffe an und haben dann in der Regel natürlich auch schon so eine Idee, was wir damit halt beschreiben wollen. Und wenn wir diese Begriffe gelegt haben, gibt es eine zweite Spielphase, in der wir dann alle versuchen, natürlich möglichst die gleichen Assoziationen auf unseren Blog zu schreiben. Ja, und für gleiche Begriffe, die wir dann erraten haben, bekommen wir dann Punkte. Ja, ich sag das gerade schon. In meinen Runden wurde der Ruf immer wieder laut nach noch einer Runde und es hat so viel Spaß gemacht und ist so toll. Ich habe mich fast so ein bisschen erinnert gefühlt an den Effekt damals, als Just One Spiel des Jahres wurde. Das hat eine ähnliche Begeisterung ausgelöst und hat auch übrigens ein ähnliches Wertungssystem. Ja, am Ende guckst du in eine Tabelle rein, ja, wie gut warst du jetzt? Ja, über die Optik können wir uns gerne noch unterhalten. Die finde ich jetzt nicht so gelungen, aber spielerisch ist das für mich ein ganz großes Highlight in dem Bereich.
Chris, Wortassoziationsspiele, das ist doch dein Metier, oder?
Absolut. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das mal gemeinsam spielen. Ich habe es nämlich noch gar nicht gespielt. Ich kann da nichts zu sagen. Ich habe auch dieses Jahr überhaupt kein Rate- oder Wort- oder Kommunikationsspiel auf der Liste, weil ich da keins gespielt habe, das ich für besonders genug empfunden habe. Also es gab da durchaus ein paar Titel, aber keins, wo ich sagen würde, nö, das, ich glaube, das wird nominiert. Nicht allein, weil ich es nicht so toll fand, sondern auch wirklich keins, wo ich jetzt gesehen, wo ich das erkannt hatte, wo ich gedacht hätte, oh, das gefällt bestimmt vielen anderen. Vielleicht wäre das ja Perfect Words, aber das müsste ich noch nachholen.
Ja, Perfect Words ist ein aus meiner Sicht auch durchaus gutes und gelungenes Assoziationsspiel. Ich weiß nicht, ob es mir abwechslungsreich genug ist, um es auf so eine Liste zu packen. Also ich habe da für mich viel Spaß bei gehabt. Ich habe es auch wirklich gut bewertet und habe da auch einige Partien von gespielt. Aber irgendwann lässt da bei mir so ein bisschen der Reiz nach. Und ich sehe dieses Jahr auch kein designiertes Wortrate, Wortassoziationsspiel, das wirklich stark genug wäre für so eine Liste. Ich glaube, dass Perfect Words noch der stärkste Kandidat aus diesem Genre in diesem Jahr ist. Aber mal verglichen mit anderen Titeln, die in den letzten Jahren aus dem Genre auf den Listen waren, hat es für mich nicht so den, ja, ist vielleicht dann auch nicht so innovativ genug. Jetzt widerspreche ich mir, weil ich vorhin sagte, Innovation ist vielleicht nicht der große Treiber, aber es macht zu viel ähnlich zu den anderen Spielen, die es in dem Genre gibt. Würde ich jetzt mit ein bisschen Rückblick sagen. Ich habe es jetzt auch ein paar Monate oder ein paar Wochen zumindest mal nicht gespielt. Und glaube, dass das für die Liste vielleicht ein bisschen zu konventionell ist. Oder findest du es wirklich so aufregend, Stefan?
Ja gut, so aufregend so eine Art von Spiel natürlich sein kann. Also ich habe halt die Reaktion mitgekriegt, ich habe so meine eigenen Reaktionen natürlich auch mal hinterfragt, was mag ich denn jetzt eigentlich so daran, was reizt mich so daran? Ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie ja im Reiz nachlässt, weil einfach ein Riesenhaufen an Karten und Begriffen drin ist und ja, das ist ja das Wesen dieser Assoziationsspiele, dass du halt immer wieder irgendwelche Verknüpfungen herstellst zwischen Begriffen, um auf einen neuen zu kommen. Das war bei Just One auch nicht anders. Und wie sie alle heißen, so clever. Und ich finde, dass das eine neue Ebene so ein klein bisschen öffnet. Ich finde schon, dass es innovativ ist durch dieses Raster, was du legst und diesen Aspekt, dass du gleichzeitig ja schon dir auch Sachen überlegst dazu und das auch natürlich, auch wenn es eigentlich verboten ist, im Spiel miteinander zu reden, also zumindest in der ersten Phase, dass dann doch eine gewisse Kommunikation herrscht und ein gewisses Lachen oder ein gewisses Entsetzen auch manchmal am Tisch ist. Was um Himmels Willen will der jetzt von mir? Ja, was meint er jetzt? Wir hatten gerade so gute Begriffe nebeneinander liegen. Ich finde schon, dass das was Neues auch auslöst und Neues macht. Ja, also wenn du das nicht so siehst, ja, ich habe keine Ahnung. Also für mich, aber du hast recht, also für mich war es noch der beste Vertreter aus diesem Bereich in diesem Jahr.
Ja, wie gesagt, schlecht finde ich es nicht. Ich würde mich auch freuen darüber. Ich glaube nicht so richtig dran, aber das war einer der Titel, den ich auch auf meiner 30er-Liste hatte und den dann aber wieder runtergenommen habe, weil ich dachte, nee, da finde ich einfach viele andere Titel nochmal erheblich stärker.
Aber das Strandthema kommt natürlich sehr gut durch.
Natürlich.
Nein, überhaupt nicht.
Sonderpreisspiele mit Strandthema. Na, ich möchte über ein Spiel sprechen, das ich sehr fest auf der Empfehlungsliste erwarte, bei dem ich mir nicht so wirklich die Fantasie erlauben kann oder sie mir nicht erlaube, dass es tatsächlich Spiel des Jahres wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so reinrutscht. Es ist ja in den letzten Jahren immer auch ein leicht zugängliches Kartenspiel auf diesen Listen gewesen. Wir haben Mentis gehabt vor 2 Jahren, wir hatten letztes Jahr Passt nicht, macht aber nix. Ich habe für dieses Jahr gleich 3 sehr leicht zugängliche Titel aus dem Bereich kleine bekömmliche Kartenspiele. Da kann ich jetzt mal einen nennen. Wahrscheinlich kommen wir auf die anderen beiden noch zu sprechen. Und der Titel, der aus meiner Sicht am aussichtsreichsten ist, weil er sehr leicht erklärt ist und sehr zugänglich ist, ist für mich Flip 7. Flip 7, das beste Kartenspiel aller Zeiten laut Verlag. Und das ist jetzt im Kosmos Verlag erschienen in diesem Frühjahr. Und ich habe am Anfang auch gedacht, so puh, das ist doch bestimmt viel zu dünn, weil ich decke eine Karte auf und dann kann ich entscheiden, möchte ich noch eine oder nicht. Also so ein bisschen so ein Blackjack-Prinzip. Wenn ich 2-mal die gleiche Karte habe, dann bin ich raus und bekomme keine Punkte. Ansonsten bekomme ich die Punkte, die ich aufgedeckt habe. Und jede Karte ist so oft im Deck enthalten wie der Wert, den sie angibt. Also eine 8 ist 8-mal vorhanden. Es gibt 3 Sonderkarten, ein paar Zusatzwertungskarten. Und ich will vermeiden, dass ich möglichst 2 gleiche Karten aufdecke. Und wer zuerst 200 Punkte hat, gewinnt. Und es gibt noch so ein paar Karten, mit denen ich mich gegenseitig ein bisschen ärgern kann. Das Schöne ist, dass ich das ist ein Spiel, das ziemlich polarisiert. Also ich kenne so einige abgezockte VielspielerInnen, die verschämt die Nase rümpfen und sagen, oh Gott, da ist ja gar nichts drin, das ist doch viel zu banal. Ich habe es letzte Woche im Irish Pub gespielt, in meiner lieben Pub-Quiz-Runde mit dem lieben Moritz Melem, der da mit am Tisch saß, der ja auch ein sehr versierter Vielspieler ist. Und der sagt, das ist mir viel zu belanglos, viel zu banal, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich weiß, unser lieber Freund Olli von den anonymen Ludoholikern, der hasst dieses Spiel regelrecht, weil er sagt, da ist viel zu wenig Fleisch dran. Ich kenne aber auch wirklich viele Leute, die es mit Freude und gerne spielen. Ich habe auch viele Gruppen, wo sich dann hinterher immer das ein oder zwei Leute direkt gekauft haben und gesagt, boah, das macht richtig Spaß. Das ist leicht, das ist so ein schnell gespieltes, kleines Ding. Und auch mich begeistert Flip Seven. Ich finde es ein super Absacker. Und ich stelle fest, viele Spieler, auch der Sebastian Wenzel, der fand es ja auch ganz furchtbar, ne? Liebe Grüße auch an dich, Sebastian. So viele von diesen Vielspielern, die sagen, das ist mir zu banal, das ist mir zu trivial. Aber so im Familienspielbereich oder wenig Spielende, die fahren da total drauf ab, weil es ist ein bisschen glückslastig. Ich kann immer mal jemanden ärgern mit so einer Karte. Ich habe selber mal eine Second Chance oder sowas. Ich kann Punkte sammeln, ich kann mal was riskieren. Ich habe ein bisschen Schadenfreude und so. Also da stecken schon viele Emotionen drin. Und das ist was für mich dieses Spiel zu einem perfekten Spiel macht, auch für so eine Urlaubsrunde oder für so eine Picknickdecke oder so im Garten beim Grillen oder sowas. Und das ist für mich ein super Spiel, was für mich total gut auf diese Liste im roten Pöppel passt. Was sagt ihr? Ist es zu trivial oder ist das genau der Spaß, dass es so leicht zugänglich ist?
Also ich orakel dann im nächsten Jahr mit Moritz Melem und Sebastian Wenzel, mit denen scheine ich mehr auf einer Wellenlänge zu liegen. Weil, also mir geht's genauso. Bei mir hat das auch nichts ausgelöst. Natürlich, also ich verstehe das schon. Jetzt sind wir wieder wie bei Castle Combo eben. Das ist jetzt wieder so ein Crowdpleaser. Mir ist schon klar, warum das bei vielen ankommt. Aber da fehlt mir jetzt mal wieder so, von meinem Podcast-Kollegen Nico gern zitiert, die besondere Autorenleistung in diesem Spiel. Ich finde, Push Your Luck macht eigentlich immer Spaß. Und das Push Your Luck-Prinzip hier ist ja wirklich super simpel. Und der Verteilungsmechanismus, das ist halt Blackjack 1:1 kopiert. Also ein Geber fragt reihum die Leute, ob sie noch eine Karte wollen. Und irgendwann hat man sich eventuell verzockt. So funktioniert das Spiel. Das fand ich wirklich auch so gar nicht besonders, muss ich sagen. Also auch jetzt wieder nicht schlecht. Aber begeistert hat mich das überhaupt nicht. Viel mehr geärgert hat mich tatsächlich auch die Tatsache, dass es eine Karte gibt, die mir sämtliches Risiko hier rausnimmt. Das ist für mich auch einfach ein krasser Designfehler des Spiels. Ich finde, in einem Push-Your-Luck-Spiel darf ich niemals irgendwie eine absolute Sicherheit haben, dass ich sagen kann, ja komm, ich nehme eine Karte, mir kann ja sowieso nichts passieren. Ich verstehe überhaupt nicht, was diese Second Chance in diesem Spiel zu suchen hat. Aber gut, wir wollen jetzt nicht auf Details eingehen. Also ich finde das auch mit diesem, dass alle auch immer dann erwähnen, ja, vorne drauf steht ja das beste Kartenspiel aller Zeiten. Jetzt hat das Spiel Glück, dass es so beliebt ist. Wenn das irgendwie ein Griff ins Klo gewesen wäre, würden sich alle drüber lustig machen, dass das vorne drauf steht. Wie dreist das doch wäre. Also ich weiß nicht, ich finde das auch irgendwie nicht so, den Gag nicht so witzig. Bei mir ist das nicht so ein Ankommer. Sorry.
Ja, polarisierend ist wohl das richtige Wort bei Flip Seven. Das kann ich voll und ganz bestätigen. Und auch ich habe sicher meine 3, 4, 5 Partien gebraucht, um damit irgendwie so ein bisschen warm zu werden. Ich habe mir auch gedacht, was soll das? Also das ist ja wirklich Push Your Luck, also in der absolut reinsten, simpelsten Form. Also wo ist der Gag dahinter? Und das ging so lang, bis ich dann mal ja aus meinen üblichen Spielerunden so raus bin und das auch mal wirklich in wenig Spielerrunden auf dem Tisch hatte. Und da habe ich halt gemerkt, was das Ganze auslöst. Weil wenn du eben diesen Mechanismus nicht kennst, dieses Push Your Luck, dieses noch eine Karte und gehe ich jetzt ein Risiko ein, und dann eben genau das passiert, was das Spiel auch von dir will, ja. Du ziehst dann halt plötzlich die zweite 4, obwohl die 4 so unwahrscheinlich ist. Oder irgendeiner zockt dann wirklich, bis er 7 Karten vor sich liegen hat. Das löst eine Menge aus bei den Spielenden. Und das hat mich dann doch auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Weil damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und diesen Reiz habe ich nicht erkannt, muss ich auch zugeben. Die Second-Chance-Karte, ja, gebe ich dir recht, Chris. Ich finde die auch irgendwie am Kern des Spiels vorbei. Ich bin immer ganz froh, wenn ich sie dann habe, aber irgendwie ist es dann doch so ein bisschen, ja, so ein bisschen lame. Ich kann den Hype nicht so ganz verstehen, aber ich bin dann auch am Ende vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe, die das dann zu beurteilen hat. Beurteilen muss das die Jury, ob das dann genug ist für ein Spiel des Jahres. Es ist ja in einer gewissen Tradition dann, wenn es so wäre, wenn wir mal so an Lama zurückdenken, das war ja auch wirklich ganz, ganz in der simpelsten Form ein Kartenspiel mit einem ganz einfachen Aufdeckmechanismus, beziehungsweise Ausspielmechanismus war es damals. Insofern würde sich da einreihen. Die Optik gefällt mir zumindest deutlich besser als bei Llama. Und ja, ich kann damit leben, falls das irgendwie auf irgendeiner Liste landet. Es wird mich trotzdem weiterhin jetzt nicht begeistern.
Also, wenn ihr das mal wirklich mit so einer Nicht-Vielspieler-Innen-Familie spielt. Ich habe das jetzt mit einem Freund gespielt, mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Die haben das alle sofort verstanden und die konnten alle sofort mitzocken und hatten da eine riesen Gaudi am Tisch oder auch in der Pub-Quiz-Runde. Das sind ja durchaus Leute, die oft und gerne und viel spielen. Wir hatten da einen riesen Fetz mit. Ne? Und das ist bei Passt nicht, macht aber nichts, haben auch alle gesagt, oh, das ist doch nur so ein kleines Uno und so ein Uno-Klon und so. Und ich fand das prima, weil du kannst das wirklich mitnehmen und kannst das eine ganze Weile lang zocken. Du hast Schadenfreude, da kommen Emotionen hoch. Also für mich wäre das ein super Pick, also mindestens mal für die Empfehlungsliste. Ich bin ein großer Fan von Flip 7 vom Kosmos Verlag.
Ich kombiniere jetzt mal zwei Titel gemeinsam, weil sie beide vom gleichen Verlag stammen und das finde ich passt so gut, denn der veröffentlicht gar nicht so viele Spiele im Jahr, aber trotzdem würde ich sagen, ein Verlag, der dieses Jahr gleich zwei Titel im Rennen hat, die vielleicht eine Rolle spielen könnten, nicht unbedingt müssen, ist der Repos Verlag, meiner Meinung nach. Wir haben da erstmal aus eher jüngerer Vergangenheit haben wir für die Krone ein Spiel, wo ich sagen würde, wenn ich mir das anschaue, so vom Material, von der Optik, würde ich sagen, das ist ein ganz klassisches Spiel des Jahres. So, also vom Production Value super. Auch hat das die Innovation, die ich mir so ein bisschen wünsche. Also, dass wir hier gemeinsam quasi so ein Deck bauen mit Aktionskarten, das kannte ich so auch noch nicht. Jetzt könnte man vielleicht kritisieren, gut, aber das Eigentliche, was wir machen, also halt immer so Mini-Punkte-Wertung, Geld klauen den anderen, das ist so ein bisschen Getausch hin und her, bisschen ärgern, nichts jetzt so Besonderes. Deswegen also für mich jetzt kein heißer Kandidat, könnte aber eine Rolle spielen. Ebenso wie ein Repos-Spiel, was jetzt aber schon vor gut einem Jahr erschienen ist, was vielleicht viele dann nicht mehr so sehr auf dem Schirm haben, nämlich Fairy Ring, was ja letztes Jahr im Sommer erschienen ist. Auch, wie ich finde, ein wirklich innovatives Familienspiel, wo wir diese Pilzkarten ausspielen, um Pilze auf unserem Tableau wachsen zu lassen und dann mit unserer Fee bewegen wir uns quasi, also wir bauen unseren eigenen Rundkurs und bewegen uns darüber und müssen halt geschickt dann diese Karten platzieren, um auf bestimmten Karten zu landen, um da geschickt Punkte zu machen. Jetzt habe ich dreimal, glaube ich, geschickt gesagt, dürfte jetzt auch jedem klar sein. Auch hier vieles Punkte hin und her tauschen. Ich sammle diese Holzblumen und tausche dann immer 20 gegen einen Siegpunkt ein. Ja, das sind beides Titel, von denen ich mir vorstellen könnte, dass das ein oder andere Jurymitglied vielleicht dafür stimmen mag. Ob die jetzt sind nicht beides unbedingt Favoriten oder vielleicht ja, vielleicht eins noch mehr als das andere. Aber ich frage euch mal, eher, welchen würdet ihr auch einen der beiden Titel oder vielleicht sogar beide für mögliche Kandidaten halten?
Also für die Krone. Darüber müssen wir schon allein deswegen sprechen, weil es ja auch beim Astor nominiert war und ja, wir kennen das ja aus der Vergangenheit, dass durchaus da auch mal Doppelungen vorgekommen sind in der deutschen und in der französischen Liste. Ich finde es unglaublich konfrontativ, also es ist ja wirklich hundsgemein teilweise, was da passiert, ja. Es ist sehr destruktiv, weil du eigentlich hauptsächlich Leuten was wegnimmst oder zerstörst und eigentlich gar nicht da selber dafür sorgst, dass du dir was aufbaust. Ich weiß nicht, ob das wirklich den Kern des Preisespiels des Jahres dann auch trifft an der Stelle. Ansonsten fand ich es richtig cool. Der Mechanismus ist mir durchaus bekannt, würde ich sagen, denn wir hatten sowas Ähnliches schon mal bei Colt Express, denn da auch da bauen wir ja so ein gemeinsames Deck an Aktionskarten, was wir dann wiederum umdrehen und dann, für die Krone mischen wir das, glaube ich, vorher noch durch. Bei Colt Express programmieren wir das wirklich Schritt für Schritt durch, aber das Prinzip ist so ungefähr das Gleiche. Ja, also, ich fand's gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich da eine Berücksichtigung findet, aus den genannten Gründen. Fairy Ring ist ein Titel, der ist mir vor nicht mal einer Woche siedend heiß aufgefallen, dass ich den noch gar nicht kannte. Gleichzeitig habe ich aber festgestellt, dass der verdammt gute Noten bekommen hat, so sowohl in der Spielbox als auch auf den Blogs der Jurymitglieder. Und ich habe dann ganz, ganz schnell das nochmal bestellt und dann jetzt mal Probe gespielt, weil ich auch einfach mir davon mal ein Bild machen musste. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde das auch, das ist ein ganz, ganz starker Titel, bei dem ich mir aber nicht sicher bin, ob der nicht schon grau ist, also für das Kennerspiel eventuell ein Kandidat sein könnte. Einfach aus den Gründen, du hast erstmal diesen Mechanismus des Draftens wieder mit drin, der ist ja schon per se nicht ganz einfach für Leute, die das eben nicht kennen. Und dann diese sechs verschiedenen Pilzsorten, die wiederum alle anders funktionieren. Also ich finde, da stecken schon eine Menge Überlegungen und Entscheidungen drin. Ich sehe aber auch, dass das ein ganz klarer Grenzkandidat ist. Also sowohl die eine als auch die andere Richtung könnte ich durchaus verstehen. Ja, Fairy Ring ist ein Titel für mich, der durchaus ein Kandidat ist für eine der beiden Listen.
Fairy Ring begeistert mich total und für die Krone auch. Für die Krone ist ideal für alle, die sich gern zum Sieg labern, jammern und manipulieren, schreibt Udo Bartsch und setzt in Klammern hinzu, ich gehöre nicht dazu. Ich hingegen gehöre dazu. Ich finde Für die Krone wirklich mega. Allerdings ist das ein Spiel, was am Tisch auch sehr schnell für Frust sorgen kann. Das ist wieder so ein Titel, wo wir, glaube ich, als Vielspielende Spaß dran haben, uns mal irgendwie ein Ei ins Nest zu legen, uns ein bisschen zu ärgern. Dann schießen sich alle auf den armen Stefan ein und sagen, komm, du musst mal schön deine Diamanten und deine Dukaten hier rausrücken. Da können wir dich schön ärgern. Das kann in der Familie ein bisschen frustig werden, vielleicht sogar noch, wenn Kinder mit dabei sind, werden sich die Eltern niemals auf diese Kinder einschießen. Jetzt ist aber ja das Spiel des Jahres gar nicht nur ein Familienspiel, sondern eben ein Spiel für alle. Und ich glaube, dass Für die Krone ein Titel ist, über den viel diskutiert wird. Das haben wir auch im spielerischen Quartett gehört in der letzten Ausgabe, den die Spiel des Jahres Jury in Dortmund aufgenommen hat, diese Ausgabe. Und da gab es durchaus zwei Lager, nämlich jene, die sagten, das macht doch Spaß, sich da gegenseitig zu ärgern und ein bisschen zu manipulieren. Und andere, die sagten, da habe ich überhaupt gar keine Freude dran. Und ich glaube, dass das ein Titel ist, der auch einigermaßen polarisiert. Ich spiele den gerne. Ich finde dieses, was ich für mein Geld bekomme an Material, an Ausstattung, an Produktqualität sensationell. Ich würde mich total freuen, wenn Für die Krone auf die Liste es schafft. Ich glaube es aber nicht. Fairy Ring hingegen kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Ich sehe es im roten Pöppelbereich, nicht im Anthraziten. Ich habe das Spiel im letzten Jahr mal mit Zerlix gespielt, bei der Julia. Ich habe es einmal mit dem Nico gespielt, dann haben wir es jetzt gespielt und ich habe gedacht, wieso habe ich dieses Spiel eigentlich mir damals gar nicht besorgt. Ich habe mir das jetzt direkt gekauft und es gab es für einen relativ schmalen Taler, habe mir das jetzt besorgt und finde so diese, auch das Material großartig, finde die Optik toll und dieses Wertungsprinzip, dass ich diesen Rundkurs auslege und mit jeder Karte, die ich spiele, Wertungen erzeuge und dabei diesen Rundkurs verändere, finde ich total interessant, total reizvoll kann mir total gut vorstellen, dass das auf eine Liste kommt. Ich glaube sogar, dass es Chancen haben könnte, nominiert zu werden. Also halte es wirklich auch für einen sehr starken Titel dieses Jahr. Stärker als Für die Krone.
Ja, Stefan.
Anscheinend ist alles gesagt dazu. Also ja, Fairwing, tolles Ding, wirklich. Also würde mich auch sehr freuen. Die Titel, die ich so in die ganz enge Auswahl genommen habe, ja, die sind eigentlich jetzt alle genannt worden. Ich möchte trotzdem noch über einen Titel sprechen, über den schon sehr viel gesprochen wurde im Laufe des Jahres, den ich persönlich eigentlich nicht für geeignet halte. Also maximal vielleicht für die Empfehlungsliste, aber nicht für eine Nominierungsliste, weil er doch ein etwas zu spezielles Feld bedient. Und zwar geht es um kooperatives Pokern in The Gang. Auch dies ist wieder einer der Titel, bei dem ich auf ganz große Begeisterung gestoßen bin. Sowohl in Vierer-, Fünfer- oder Sechser-Runden, das rauf und runter gespielt wurde, ist sicher einer meiner meistgespielten Titel in diesem Jahr. Und es hat natürlich die Einschränkung, es waren immer Runden, in denen die Leute auch irgendwie vertraut waren mit Pokern an sich, mit Pokerblättern, wie das Ganze funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas auf Ratlosigkeit stößt, wenn ja, Familien sich The Gang vornehmen und so noch nie ein Pokerblatt in der Hand hatten, keine Ahnung haben, was ein Full House ist oder eine Straße. Wie seht ihr das? Seht ihr das genauso oder glaubt ihr, dass The Gang durchaus eine Chance hätte, das vielleicht auch einfach näher zu bringen, Pokern an sich?
Ich hab's nicht gespielt.
Oh.
Deswegen keine Meinung dazu, Frederik.
Ich hab's gespielt extrem oft, sicherlich auch einer meiner meistgespielten Titel. Ich glaube, dass wir den in der Kennerspiel des Jahres Podcast-Folge nochmal erörtern dürfen. Denn er ist nicht so zugänglich, weil du ein bisschen Vorwissen brauchst. Du musst gut kooperieren können. Du musst Pokern ein bisschen ein Grundverständnis entwickeln. Und das ist nicht für jeden was. Das ist ein sehr, sehr spezielles Spiel. Und ich glaube, dass es im roten Pöppel-Bereich zu anspruchsvoll ist. Ich habe es ein paar Mal in Gruppen erlebt, wo es echt gefloppt ist, weil die eben wenig Pokererfahrung haben. Und ich habe ein paar Gruppen erlebt, die sich sehr Mühe geben mussten, das Spiel zu verstehen. Also wir haben uns das wirklich regelrecht, ich nenne es mal erarbeitet, ein großes Wort, aber es war wirklich so ein bisschen, wir spielen das jetzt, dann gucken wir mal, warum treffen wir welche Entscheidungen, dann haben wir das hinterher besprochen, analysiert, haben daraus gelernt, die hatten wirklich auch so einen Ehrgeiz, das zu entwickeln. Und das ist kein Spiel für alle, das ist ein Spiel für viele, für die Richtigen, aber ich glaube eher im Kennerbereich gut aufgehoben. Ja, oder?
Ja, also kann ich auch nachvollziehen, die Begründung. Ja, dadurch, dass ich eben in den Gruppen gespielt habe, die irgendwie mit Poker vertraut waren, war es natürlich dann ratzfatz erklärt in einer Minute. Ja, aber du könntest natürlich recht haben.
Ich habe noch einen Titel, der mir wahnsinnig gut gefallen hat in diesem Jahr, nämlich Neuland, bei der Game Factory erschienen. Finde ich einen sehr, sehr starken Titel, dem ich große Chancen einräume, auch auf diese Liste zu landen. Bei Neuland nehmen wir uns, ja gut, brauchen das Spiel nicht erklären, ich habe es auch rezensiert hier im Podcast, aber ist ein Plättchenlegespiel, bei dem wir aus einer Auslage auswählen dürfen, welche Plättchen wir nehmen. Wir können Arbeiter einsetzen und Ressourcen bekommen, die wir dann wieder auf unserem Tableau als Plättchen hinlegen und zusammenpuzzeln. Neuland ist für mich ein Titel, der ganz viel richtig macht. Ich möchte meine eigenen Punkte optimieren. Ich will immer ein bisschen besser werden. Ich kann das, was ich werten möchte, auf meinem Tableau selber auslegen, kann dann versuchen, die richtigen Ressourcen zu bekommen und dann als Plättchen daneben dran zu legen. Ich habe in jeder Partie ein bisschen eine andere Erfahrung, weil sich natürlich diese Auslage immer ein bisschen ändert. Und ich kann bei Neuland einen großen Ehrgeiz entwickeln, bestimmte Dinge zu erzielen, diese Baustellenplättchen umzudrehen oder freizuschalten, sozusagen, oder diese Punkte zu machen, meine Punkte zu optimieren, die Äxte zu sammeln. Und da kann ich besser drin werden und habe da viel Spaß dran. Ich habe das in allen Konstellationen zu zweit, zu dritt, zu viert gespielt und finde das ein ganz prima Titel von der Game Factory und kann mir gut vorstellen, dass der auf der Liste landet. Was haltet ihr von Neuland? Chris, dir hat es ja richtig gut gefallen, wenn ich euren Podcast da auch gehört habe damals.
Ja, mir gefällt Neuland auch richtig gut. Als ich das gespielt habe, habe ich gedacht, ach, das ist bestimmt wieder so ein Spiel, das nur ich mag, weil ich halt jedes irgendwie Lege- und Einsetzspiel mag. Ich habe da gar nicht so das Besondere drin gesehen und war auch überrascht, dass das aber auch doch bei vielen dann, oder dass viele das nicht nur solide finden. Ich glaube, Harald Schrapers zählt das ja auch zu seinen Top-Spielen des Jahres. Da taucht es, meine ich, auch auf bei dem Fünferbereich. Und ja, also ich finde, man muss es schon irgendwie so ein bisschen mit Cities vergleichen. Ich denke, beide Spiele werden irgendwie nicht, oder wahrscheinlich wird nur eins, ich finde die Spiele zu ähnlich, als dass sie beide wahrscheinlich in der Nominierungs- oder Empfehlungsliste auftauchen werden. Und ich persönlich sehe bei Cities doch die Nase ein bisschen weiter vorne. Ja, aber Neuland ist schon auf einem ähnlichen Level und gefällt mir eigentlich auch ähnlich gut. Also ich finde es sehr schön, dass du es genannt hast. Deswegen, ja, kann ich mir auch vorstellen. Also vielleicht sprechen sie auch dafür. Also wenn die Jury sagt, hier ein typisch klassisches Familienlege-Bauspiel wollen wir haben, vielleicht bekommt auch das die Mehrheit der Stimmen, könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Ich kann mir halt vorstellen, dass Cities hat einen etwas höheren Aufforderungscharakter, ne, und ist ein bisschen das attraktivere Spiel von der Optik, von der Gestaltung, vielleicht auch von der Vielseitigkeit, weil ich dann noch in die Höhe bauen kann, diese Häuser unterschiedlich. Deswegen, die sind schon einigermaßen nah beieinander und dann hat Cities doch insgesamt das attraktivere Gesamtpaket und ja, wie gesagt, trotzdem schöner Titel. Stefan, wie siehst du Neuland?
Ich finde Neuland wirklich super, auch wenn mir die Optik jetzt nicht so gut gefällt. Das ist alles so ein bisschen grün in beige in grün. Aber spielerisch ist das ein klasse Titel. Mich überrascht jetzt so ein bisschen, ich hätte den eigentlich von vornherein auch zum grauen Pöppel gesteckt eher, weil ich finde die Entscheidung doch nicht ganz trivial, die man da fällt und auch, was man damit eben auslöst an verschiedenen Wertungen beziehungsweise Punkten, die man dort generieren kann. Also ist es für euch ein ganz klarer roter Pöppel-Titel oder?
Nee, witzigerweise, während wir gerade drüber gesprochen haben, habe ich dasselbe nämlich auch gedacht. Auch als wir wieder über Cities gesprochen haben und wo wir meinten, die Wertung bei Cities könnte ja vielleicht eher für grau sprechen, habe ich gerade bei Neuland gedacht, ja, Moment mal, bei Neuland ist das aber definitiv meiner Meinung nach viel eindeutiger noch als bei Cities. Die Beobachtung habe ich wirklich gemacht, dass Gelegenheitsspieler mit dieser Endwertung da ziemlich überfordert waren, weil da halt die am Ende diese vielen Symbole liegen auf deinem Plan aus und dann musst du ja erstmal noch diese Punkte zu den Standardpunkten dazurechnen, dann der Multiplikator. Also das musste ich bei Neuland schon häufig erklären, wie viele Punkte du jetzt am Ende für jeden Baum bekommst oder für jedes Goldnugget. Ich stimme dir zu, auf der Ebene finde ich,
verlässt es die rote Ebene so ein bisschen, aber halt auch nicht so im Großen und Ganzen. Also auch hier finde ich wieder der allgemeine Spielablauf. Du setzt deine Figur irgendwo hin, nimmst eine Ressource, sammelst die ein. Das wäre schon, denke ich, eher rot. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Grenzgänger.
Also die Komplexität bei Boardgame Geek ist bei 2,12. Das ist schon, ja, jetzt nicht ganz wenig eigentlich für einen roten Pöppel. Bei The Gang übrigens 1,66. Also das wird als deutlich leichter eingeschätzt. Könnte aber natürlich auch wieder so ein bisschen daran liegen, dass eben viele Vielspieler das auch bewerten.
Und wie ist es eben bei Cities? Können wir das mal vergleichen?
Ja, das sind 1,94. Okay. Das ist jetzt natürlich nicht der Stein der Weisen hier alles, aber es gibt doch zumindest eine Richtung vor an der Stelle. Und ja, also ich sehe Neuland eher grau.
Na, dann lassen wir uns mal überraschen, was da, ob das da reinpasst. Ich glaube, es ist ein Grenzgänger, aber wenn wir uns anschauen, ich sehe ihn tendenziell eher im roten Bereich. Ja, das war Neuland von der Game Factory.
Ja, mit meiner Liste sind wir auch größtenteils durch. Den letzten Punkt, den ich dann noch ansprechen würde, und da würde ich wieder drei Spiele auf einmal in einen Topf schmeißen. Wir waren ja vorhin schon bei kleinen Kartenspielen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wieder, ich nenne sie immer mal gerne Kartenspiele für die Leute, die gern Skyjo spielen, dass so ein Spiel auch wieder dabei ist. Also diese kleinen golfmäßigen Kartenauslage, Bauspiele. Da finde ich, gab es dieses Jahr gleich drei Stück, die ich alle ziemlich gelungen fand und von denen ich mir vorstellen könnte, dass sich alle irgendwie vielleicht auf die Empfehlungsliste drauf mogeln könnten. Wir hätten da einmal Duck and Cover zum Beispiel, aber auch das schon eben angesprochene Pixies und auch Slide, meiner Meinung nach. Das waren alles drei, wie ich finde, ganz coole, einfache Karten, Auslage, Optimierungsspiele. Von den dreien wäre mein persönlicher Favorit Slide tatsächlich. Hat mir von denen am besten gefallen, aber die finde ich alle sehr ähnlich und ich finde auch alle gelungen und das sind wahrscheinlich persönliche Präferenzen. Könntet ihr euch auch vorstellen, dass von den Titeln da eine dabei ist oder gibt's sogar noch mehr und ich habe noch einen vergessen?
Also ich glaube, Slide kam gar nicht so gut an, auch bei den Spielbox-Bewertungen, das war eher so im Mittelfeld. Duck and Cover hingegen hat eine ganz gute Aufmerksamkeit bekommen, auch ganz gute Bewertungen. Ich finde Duck and Cover auch ein bisschen stärker und witziger. Und habe auch noch den hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste drauf. Duck and Cover ist im Spielejahrgang 2025 der besten Spiele bei Harald Schrapers Blog Games We Play auf Platz 2 hinter Bombusters, noch vor Faraway und für die Krone. Aber eben auch vor Link City, das von anderen als eher mäßig eingeschätzt worden ist. Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass Duck and Cover gute Chancen hat, auf zumindest mal der Empfehlungsliste zu landen. Das steht bei mir auch auf meiner Liste drauf, so als ein bisschen Wackelkandidat. Ich habe fertig als kleines und leichtes Kartenspiel hier hinzugefügt, von dem ich mir gut vorstellen kann, dass das in diesem Preis auch Berücksichtigung findet, weil es auch zugänglich ist, viel Spaß macht, einen tollen Humor hat, eine sehr individuelle Gestaltung und ich glaube, das ist auch etwas, was so einen gewissen Innovationsspirit mitbringt, oder?
Ich finde es wirklich krass. Also wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber unsere Listen decken sich fast komplett. Also ich habe fertig nochmal hier draufstehen, auch eben maximal als Kandidat für eine Empfehlungsliste, weil es dann doch auch vielleicht sich zu schnell abnutzt, wenn man eben dann alle Karten kennt. Duck and Cover hat mir auch gut gefallen, ist natürlich auch wieder ein sehr banales, das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, aber man macht doch irgendwie schon oft das Gleiche auch dann. Also was heißt oft? Also du machst eigentlich immer das Gleiche und versuchst eben diese übereinander zu schichten, diese Enden. Pixies haben wir jetzt gerade noch gar nicht angesprochen. Frederik, von dir weiß ich, du magst es ja eigentlich nicht so besonders. Also
hat mich nicht abgeholt, aber genau. Ich kann anerkennen, dass das vielen Leuten gefällt. Mich hat es nicht abgeholt, da dreimal das Gleiche zu machen mit dieser Auslage. Fand ich repetitiv und ein bisschen belanglos. Hübsch gestaltet, aber war nicht so mein Favorite, ja.
Und das ging auch nicht nur dir so. Also auch die Meinung, die ich mir so rausgeschrieben habe hier. Julia sagt, es ist kein Dauerbrenner, aber macht Spaß. Udo findet es solide. Michaela hat gesagt, sie findet es nett. Also klingt jetzt irgendwie nicht so nach großer Begeisterung, muss ich sagen, an der Stelle. Deswegen halte ich das da für keinen geeigneten Kandidaten. Ja. Und Slide, ja, es ist wieder eins von diesen total solitären Spielen eigentlich, ne? Also du machst dort, ja, du hast diese gemeinsame Auslage, aus der du auswählst, aber am Ende bastelst du wieder vor dir irgendwie rum und hast dieses Schiebepuzzle. Ich weiß nicht, dafür, das bietet es auch zu wenig, finde ich. Auch das ist wieder eins von denen, wie ähnlich wie Duck and Cover, du machst in jeder Partie irgendwie das Gleiche und versuchst so ein bisschen besser zu werden, aber du entdeckst da nichts Neues mehr nach einer Partie.
Da hast du sicherlich einen Punkt, ja. Das heißt, könntest du dir denn vorstellen, dass es dann vielleicht Duck and Cover wird oder glaubst du eher keins von den genannten?
Also wenn eins von den genannten irgendwie drauf kommen sollte, also maximal eine Empfehlungsliste Duck and Cover oder vielleicht auch Ich habe fertig, ja, einfach weil da das Gesamtpaket und auch die Emotionen wieder ja am bemerkenswertesten sind, finde ich. Weil Ich habe fertig habe ich erlebt als eins, das wieder zu großem Gelächter am Tisch führt. Und gerade so dieses Entdecken in den ersten Partien, wow, gucken, was ich hier habe und total abgefahren und ja, das hat schon viel ausgelöst in meinen Runden.
Was sagt ihr zu Ich habe fertig?
Könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht zu sehr polarisiert, weil zu viele Leute da das, glaube ich, gar nicht begeistern kann. Ja, aber es ist nur so ein Bauchgefühl. Da habe ich jetzt gar keine Meinung mehr zu notiert. Gab es da welche zu?
Der Steff hat es mit einer 6 bewertet, die Marin mit einer 7, Udo 6, also die Jo hat auch eine 6 vergeben. Also auch nicht so, ja.
Was hast du noch dabei, Stefan?
Ja, ich muss tatsächlich jetzt mal gucken. Komm, einen haue ich noch raus. Einfach, als wir auch mal drüber gesprochen haben. Ein Titel, den ich persönlich eigentlich gar nicht so mag, aber von dem ich auch weiß, dass es zu großen Gelächter am Tisch geführt hat und zu großen Generve an den Nebentischen. Lass uns kurz über Miezekatze sprechen.
Ich wusste, der kommt noch.
Ja, Miezekatze, ein Spiel, in dem wir synchron, ja, Dinge abhandeln, die uns Karten vorgeben, so würde ich es mal nennen, zu einem Beat, hat mich überhaupt nicht abgeholt und wird mich auch nicht mehr abholen. Es hat mich so ein bisschen an Mango Tango erinnert, das ich ja wirklich persönlich auch fast gehasst habe, so ein bisschen. Und ja, ich bin gespannt, Chris, du lächelst schon, Miezekatze, ist das dein Ding gewesen?
Ja, das ist mein Ding gewesen. Ich fand das sehr witzig und cool. Ich habe es auch immer noch hier. Das taucht auch in einigen Orakeln auf und ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil ich finde Miezekatze wirklich cool und besonders und innovativ, was ich mir von so einem Preisträger wünsche. Und ich bin der Meinung, das kannst du nicht nominieren, das kannst du nicht bringen. Das ist, also Miezekatze ist für mich, das kannst du auf so einer teambildenden Maßnahme irgendwie spielen, so als Fortbildung, so. Das ist eine coole Übung für so eine Schulung, aber das kannst du nicht ins Regal stellen mit so einem nominiert zum Pöppel drauf und dann kaufen das ganz viele und denken sich, oh, was ist das denn? Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Also da ist die, also natürlich klar, es wird auch das Gegenteil sein. Es werden auch Leute dann entdecken, die das total witzig und cool finden. Aber das halte ich für zu speziell. Ja, machen wir hier den Sonderpreis. Machen wir teambildendes Kooperationserlebnis. Das kann Miezekatze gern werden, aber für eine normale Nominierung, das sehe ich da gar nicht.
Ich bin ja immer überrascht. Ihr wisst ja, ich komme vom Impro-Theater und ich bin immer wieder überrascht, wie sehr bestimmte Übungen, die wir beim Impro-Theater als kleines Warm-up machen, dann doch irgendwie Einzug finden in die Spielewelt. Das war bei Medium so, das ist eigentlich ein Spiel, was wir seit Jahren als Warm-up vor einer Impro-Show spielen. Auch Miezekatze, das sind so Elemente, die machen wir halt als Team. Wir finden mal als Team einen Rhythmus und wir machen mal irgendwie was Cooles miteinander. Ich fand das witzig, mir hat das schon Spaß gemacht in der richtigen Runde, aber als nominiertes Spiel oder als empfohlenes Spiel auf der Liste kann ich es mir wirklich, also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, das da zu sehen. Die Bewertungen in der Spielebox, Maren Hoffmann mit einer 7 hat viel zu bieten, mit EA geschrieben, sehr witzig. Steff sagt in der richtigen Runde, knallt's gut rein, Harald Schrapers gibt eine 6, und sagt, dadurch ist es zu schwer, eine wirkliche Zielgruppe für das Spiel zu erschließen. Und das ist genau das, ne? Also mit wem spielst du das und zu welcher Gelegenheit? Es ist auch kein Spiel, wenn ich das mit Leuten gespielt habe, die hatten dann in dem Moment Spaß, weil viele Menschen haben Spaß mit dem, was ich ihnen in dem Moment vorsetze. Wenn ich die dann aber wieder treffe und sage, hey, was wollen wir spielen? Jetzt habt ihr ja ein paar Sachen mal erlebt, die letzten Wochen und Monate mit mir. Kein Mensch sagt, da lass noch mal dieses lustige Spiel mit dem Beat reden, spielen. So, sagt, wird nicht gefordert. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, das ist mehr so ein Gag als wirklich ein Spiel.
Ja. Genau, ja, das habe ich auch schon öfters gehört. Also, dass manche Leute sagen, das ist ja eigentlich nicht mal wirklich ein Spiel, sondern halt eher so eine Übung. Ja.
Ja.
Ich sehe es aber ähnlich.
Wie ist denn das bei euch? Habt ihr noch viel auf eurer Liste drauf?
Gar nichts mehr.
Gar nichts mehr. Stefan, noch irgendwas? Ich habe auch so ein paar Außenseiter, wo ich denke, so, aber auch nicht mehr so richtig viel.
Ja, nichts wirklich, was wir jetzt hier noch erwähnen müssten. Dann leg mal los, komm, was hast du
noch drauf? Komm, ich erwähne noch mal ein bisschen was. Also ein Spiel, was gut ankommt, was ich überhaupt nicht verstehe, ist Kommt zum Punkt von Ralf Zurlinde. Das ist so ein Wortspiel, wo wir Wort für Wort einen Satz bilden und eine Person kennt ein Zielwort nicht und muss dann dieses Wort nennen. Das heißt, wir müssen den Satz so durchmanipulieren, dass wenn die Person ihr Wort nennen soll, dann muss sie eben das richtige Wort nennen. Das kommt eigentlich ganz gut an. Ich finde es völlig unnütz. Es ist ein Ralf Zurlinde-Spiel und ich habe das auch wieder so als, wir machen beim Impro-Theater oft so ein Wort-Übungen. Aber es kommt erstaunlich gut an. Habt ihr zu dem Spiel eine Meinung? Habt ihr schon mal gespielt?
Weder noch.
Nee, mit Blick auf die Uhr darfst du jetzt aber auch gern deine restlichen Nennungen hier im Schnelldurchlauf durchballern.
Ja, viel ist es nicht. Ich fand Wildwasser tatsächlich ganz cool vom Frech Verlag. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das auf so einer Liste noch eine Rolle spielt. Das ist so ein Würfel-Rennspiel, bisschen ärgern, so ein Wasserfall in der Mitte. Ich finde Dungeon Designer ein schönes Spiel, was mir ganz gut gefallen hat, was ich mir durchaus vorstellen kann, auch auf so einer Empfehlungsliste. Und ich fand Chronologic ein sehr schönes Deduktionsspiel auch, hat mir auch sehr gut gefallen. Und vielleicht noch mit einer Außenseiterchance ein kleines Quizspiel, nämlich Quiz, das Quizspiel. Das wären so die, wo ich sage, jo, das könnte ich gut nachvollziehen, wenn die noch auf so eine Liste kommen. Ich erwarte sie aber nicht.
Jetzt hast du mir meinen Gag vorweggenommen. Quiz kommt auf jeden Fall gleich auf meine 3 Wunsch-Nominierungsliste. Das ist für mich auf jeden Fall tolles Quizspiel mal wieder. Und ja, aber das sehe ich gar nicht, dass das nominiert wird, weil ich auch den Eindruck habe, das finden viele gar nicht so cool, wie wir es jetzt fanden.
Ja, deswegen, ne? Also sie waren jetzt auch nicht in meiner ernsthaften Liste, genau. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, wenn wir keine weiteren Titel mehr hier in den Ring werfen, dann kann doch ja mal jeder von uns mal sagen, erst was habt ihr so, auf welche Titel habt ihr euch geeinigt, von denen ihr sagt, na, die würde ich jetzt hier auf so eine Liste packen. Ich komme da bei 9 Titeln insgesamt raus, wo ich sage, die kann ich mir gut vorstellen auf einer Empfehlungsliste und 3 davon, die nominiert werden und ein Titel, den ich als Spiel des Jahres mir wirklich gut vorstellen kann. Wer möchte loslegen?
Ja, ich kann es mal versuchen, auch wenn ich hier gerade noch ein bisschen wild am Tippen bin, weil natürlich ich wieder alles so ein bisschen umgeschmissen habe, was ich mir vorher schon überlegt hatte. Soll ich einfach mal die Titel runternennen, die ich jetzt persönlich auf die Empfehlungsliste und Nominiertenliste setzen würde? Ja, das ist, auch wenn Chris wahrscheinlich jetzt stöhnt, es wäre Castle Combo für mich. Ich habe hier auch 3 Chapters steht, denn das hat mich dann doch auch für längere Zeit begeistert. Ja, Bombusters, ganz klar. Da haben wir ja auch am längsten drüber gesprochen gerade, das muss jetzt mit drauf. Agent Avenue ist dabei. Ich habe über Tower Up gesprochen, das sollte natürlich auch drauf, nach meiner Meinung. So, genauso wie Cities. Flip 7, wenn ich es mir aussuchen könnte, natürlich nicht. Aber ich kann es verstehen und könnte es verstehen und ich sehe es eigentlich auch als relativ safen Titel. Und Perfect Words, denn das ist wieder, wie gesagt, das einzige in Richtung Wortassoziationen. Das fände ich sehr schön. Ja, was würde jetzt nominiert werden? Also wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, auf jeden Fall Bombusters. Ich würde, glaube ich, auch Cities nominieren und so als kleinen Überraschungstitel Perfect Words. Aber am Ende wird's Bombusters. Und ich finde auch verdient.
Ja, also ich muss jetzt hier mal wieder unterscheiden dann zwischen den Dingen, die ich glaube, die passieren werden und denen, die ich mir wünsche. Von denen, von die ich am wahrscheinlichsten halte, bin ich wirklich emotional dieses Jahr so richtig weit entfernt. Also ich, ja, was soll ich mich jetzt diesem Unisono-Ton da entziehen? Also ich denke, ich glaube auch, dass Bombusters nominiert werden wird. Und ich glaube fast ehrlich gesagt auch, dass Castle Combo nominiert werden wird, obwohl ich die beide nicht so fühle. Als dritten Titel nehme ich dann noch Cities als Nominierten, weil ich glaube, das ist dann wieder auch so ein relativ großer gemeinsamer Nenner, wo sich viele drauf einigen können, der nicht so polarisiert. Von daher, das sind jetzt mal meine Tipps für die Nominierung, von denen ich glaube, dass sie passieren werden. Meine persönliche Nominierung, wenn ich dann meine, oder machen wir die erst später, oder?
Ja, mach doch ruhig, gerne. Okay.
Meine persönlichen 3 Herz-Nominierungen wären dann Agent Avenue, wäre gar nicht Agent Avenue, oder? Doch, wäre Agent Avenue. Ebenfalls auch Cities wäre zu meinen 3 persönlichen Lieblingen und Quiz ist da auf jeden Fall die Nummer 3.
Sehr schön. Ja, ich habe auf meiner Longlist und sozusagen ich habe fertig Duck and Cover, Flip 7, Fairy Ring, Agent Avenue, Tower Up, Castle, Combo, Bombusters und Cities. Mit einer leichten Außenseiterposition noch für Neuland oder für die Krone, die kann man da irgendwie auch noch gut vorstellen. Ich glaube, nominiert werden Bombusters, Castle Combo und Cities und glaube, dass es ein knappes Rennen wird zwischen Bombusters und Cities, was die, was das Spiel des Jahres wird. Und vermutlich wird Bombusters knapp die Nase vorn haben. Und ich würde mir gleichzeitig auch die anderen beiden vorstellen und wünschen und finde alle drei Titel hätten eine Auszeichnung durchaus verdient. Cities gefällt mir auch sehr gut. Und ja, wenn es nach meiner persönlichen Präferenz geht, dann wäre da sicherlich auch Quiz relativ weit vorne und auch Fairy Ring, was ich wirklich richtig cool finde. Also Fairy Ring, Quiz, Agent Avenue finde ich auch mega Titel. Aber ich glaube, es werden Cities, Bombusters und Castle Combo.
Ja, witzig, Frederik. Wir hatten im letzten Jahr auch genau die gleichen drei Tipps für die Nominierung. Ich kann nochmal wiederholen, was das war. Wir haben letztes Jahr beide auf The Same Gang, Passt Nichts und Harmonies getippt. Und kurze Erinnerung, keins von diesen drei Spielen wurde nominiert.
Aber sie waren immerhin auf der Liste. Außer The Same Game, das tauchte nicht auf. Ja, also, dann haben wir wohl drei Voten für Bombusters und aber zwei Voten der Herzen für Cities sozusagen, oder?
Und ich finde auch sehr bemerkenswert, wenn ihr euch mal die Titel anguckt. Wir haben ja hier wirklich, was die Verlage angeht, zwei richtige Platzhirsche hier. Wir haben einmal Kosmos mit ganz, ganz vielen starken Titeln und auch Pegasus haben wir heute schon oft gehört. Das finde ich doch sehr bemerkenswert.
Ja, das sind halt die Platzhirsche, ne? Und so die Klassiker, weiß ich nicht, Ravensburger, Hutan oder so, die spielen momentan keine so große Rolle. Also die haben ein bisschen nachgelassen so in dem Segment, ne?
Kann man gucken. Das sind tatsächlich die beiden deutschen Verlage, die so am größten wahrscheinlich halt genau das produzieren und rausbringen, was man halt so mit Spiel des Jahres verbindet. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir dann über die Kennerspiel-Auswahl sprechen, dann sind vielleicht nicht mehr Kosmos und Pegasus. Ja, Pegasus vielleicht noch eher, aber vielleicht Kosmos nicht mehr so stark vertreten, ohne jetzt auf meine Liste zu schauen. Keine Ahnung, ob das wirklich so wird. Ob es aber wirklich so wird, das können ja dann die zu. Moment, ich bin gar nicht der Moderator, aber es hätte so gut gepasst als Überleitung. Das kann man ja.
Ob es wirklich so wird, können ja dann die Zuhörerinnen und Zuhörer im anderen Podcast hören, wo wir über das Kennerspiel des Jahres sprechen und wo der Chris Greff in Vertretung des Brettagoge-Kollektivs ein freundlicher Gastgeber sein wird für dieses Orakel in Abwesenheit seiner beiden Mitpodcaster und Jurykollegen. Also wer Lust hat, unsere Orakelfolge zum Kennerspiel zu hören, der schaltet bitte jetzt die Brettagogen ein und guckt und hört mal, was wir dort besprochen haben. Also wir sagen es nochmal, mein Tipp Spiel des Jahres 2025 wird Bombusters. Chris.
Ja, ich glaube das auch. Einfach nur, weil ich mich der Schwarmintelligenz anschließe und der Meinung war, die lag schon in den letzten Jahren immer richtig. Und so wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr sein. Ich will aber, dass es Cities wird. So.
Ich auch. Also Cities finde ich auch geil, aber es wird Bombusters. Stefan?
Ja, natürlich wird es Bombusters. Also da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Es wird mich sehr überraschen. Das ist so ein obvious Pick, so wie in den letzten Jahren, das war auch Dorfromantik damals war oder so. Also das, ja, würde mich sehr überraschen.
Dann haben wir doch mit dem Elefanten im Raum begonnen und wir haben mit dem Elefanten im Raum geendet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du weißt es längst, das letzte Wort in diesem Podcast haben die Schwergewichte, mit denen ich heute gepodcastet habe, deren Meinung ein großes Gewicht hat. Ich sag dir jetzt beim Hören oder zum Hören erstmal vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir interessieren uns natürlich sehr für deine Perspektive. Was glaubst du, was wird Spiel des Jahres? Was glaubst du, was wird Kennerspiel des Jahres? Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Freude und Spaß beim Spielen, beim Mitorakeln. Verfolge gerne den Stream der Spiel des Jahres Jury auf der Seite Spiel des Jahres. Bei YouTube wird das dann ausgestrahlt Mitte Mai und natürlich dann auch die Bekanntgabe der PreisträgerInnen. Und ja, jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Die Kennerspielfolge kannst du jetzt bei den Brettagogen hören und bis dahin pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das Schlusswort haben meine beiden Gäste heute und beginnen wird Chris Greff.
Ich hab nichts vorbereitet. Tschö.
Ach man, Chris, ich dachte, wir machen jetzt auch irgendwas zusammen und nutzen die Zeit ein bisschen. Ich dachte, vielleicht hast du ein Quiz vorbereitet oder sowas. Na gut, dann nicht. Mach's gut.